Mohammed Ali kommt heute. Maradona sitzt vor mir. Es wird legendär.
Aber eigentlich müsste ich ja argentinische Shirts tragen wegen der Abwehrspieler. Oscar Ruggeri, warst du nicht mit mir da in Katar, der vor uns saß beim Spiel Argentinien gegen Australien?
Nee, da war ich nicht, ne.
86er Weltmeister, hat ganz normale Eintrittskarten, also nicht irgendwie so Ehrentribüne oder sowas. Fand ich richtig geil, wie der sich gefreut hat. Das finde ich ja bei Südamerikanern so. Klar, Lothar Matthäus freut sich auch, wenn wir mal wieder einen Titel gewinnen, aber die gehen ja ab wie ganz normale Fans, ne?
Ja, das ist uns ja schön aufgefallen, dass die leben das anders mit als wir Deutschen. Wir sind einfach deutsch. Wir sind deutsch. Ja. Kann man auch stolz drauf sein, deutsch zu sein, aber wir leben es halt anders.
Ja.
Warum sprechen wir überhaupt darüber? Veggie trägt ein Argentinien-Trikot.
Ja. Das ist das.
Albi Celeste.
Genau. Das ist das Trikot vom WM-Finale 1930 in Montevideo. Uruguay gegen Argentinien 4-2 nach Verlängerung. Übrigens bei Jauch jetzt immer die Frage, was ist das häufigste WM-Finalresultat? 4-2. Der Schiedsrichter aus Belgien hat sich nur bereit erklärt zu pfeifen, wenn er sofort zu einem abfahrbereiten Boot am Rio de la Plata gebracht wird, weil er Angst hatte und anscheinend nicht unbegründet. Bei den Kontrollen vom Stadion wurden 250 Waffen einfach konfisziert. Ja, es ist wirklich so.
Ja, es ist herrlich. Ich liebe deine Impulsreferate, das ist toll.
Aber das hast du auch schon ein paar Jahre im Schrank, das Shirt, ne?
Das habe ich mir erst zur WM in Katar gekauft. Das ist hier dieser...
Weil das schon so verwaschen ist.
Ja, ja, genau. Aber das ist dieser Belag, dieses Vintage, was die da draus gemacht haben.
Ah, interessant. Ja. Und eine 10 trägt er vorne auf der Brust?
Riecht richtig gut.
Du riechst immer richtig gut.
Ja, danke schön. 10 auf der Brust ist natürlich ein Witz. Wer mich hat spielen sehen, ich müsste eigentlich sowas...
Die 4.
Ja, 4, definitiv.
Nicht Mensch, nicht Tier, die 4.
Ganz genau.
Janik, welche Nummer hattest du denn früher, als du Fußball gespielt hast?
Ich habe immer gern die 5 gehabt. Ich war früher noch Libero. Ja.
Das passt doch zu ihm.
Mehr gibt's nicht zu der Geschichte. Mehr gibt's
so,
nicht.
Weißt du, das Ganze so zu leiten von hinten, ne?
Ja. Ja, ich war faul früher, ich wollte nicht laufen. Ich habe immer nur die Bälle rausgepöbelt und dann rausgeschrien.
Ja, faul passt jetzt nicht zu ihm, finde ich. Ja.
Nee, gar nicht. Nee. Aber gestern war er richtig gut drauf, muss ich sagen. Ich glaube, er war auch erstaunt. Ich war 20 Minuten vor der Zeit da. Das hat ihm richtig gut gefallen.
Das hat ihn das nicht aus der Bahn gebracht?
Das bringt einem schon mal so eine Sicherheit, wenn man weiß, okay, die Inhalte sind abgestimmt.
Vor der Besprechung haben wir schon unsere inhaltliche Besprechung gemacht. Das war gut.
Und seid ihr dann zusammen zurückgefahren?
Nee. Nee, weil ich kam Schalke, Berlin, Bielefeld, Wuppertal. Hab für unseren Kollegen Cedric Pick noch die deutsche Judo-Meisterschaft gestern auch noch begleitet.
Moment mal, Schalke am Freitag?
Samstag Berlin. Mit dem Auto nach Bielefeld, da gepennt, 5 Stunden, dann nach Wuppertal.
Bielefeld auch Fußball?
Nee, aber einfach, es gibt keinen Zug und keinen Flug, der mich rechtzeitig nach Wuppertal bringt um 9 Uhr am Sonntagmorgen. Also muss ich mit dem Auto machen.
Dann Wuppertal und dann?
Dann Duisburg.
Wahnsinn. Und du siehst ja erholt aus, als hättest du das ganze Wochenende auf der Couch gelegen.
Sehe richtig scheiße aus. Also. Nee.
Das Argentinien-Trikot reißt es raus.
Ja.
Wie ihr merkt, sind wir nur zu dritt heute.
Ja, leider, leider.
Ist jammerschade. Wir müssen noch einmal auf Strassi verzichten und das ist überhaupt nicht schlimm. Das hat wunderbare Gründe. Das erzählen wir euch aber zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das schaffen wir nochmal zu dritt.
Wunderbare Gründe.
Ja. Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Mhm. Nächste Woche ist er wieder dabei. Hat er fest versprochen.
Ja, dann.
Wird das heute wieder nur die zweitbeste Folge aller Zeiten.
Getränke in die Hand.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4-3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Ausgerechnet in Folge 89 von 4-3 fehlt er. Ist das nicht sein Geburtsjahr? Und deins auch?
Nee, 86.
Ja, du bist 86er.
86, Weltmeister Argentinien.
Ja.
Ja, so. Ja. 80er Jahre sowieso. Wahnsinn. Bestes Jahrzehnt.
Wann hast du das erste Mal geknutscht?
Nicht in den 80ern.
Warum? Wann bist du geboren?
1980.
Also, echt nicht?
Wieso war das denn bei dir?
Ich glaube mit 10 oder 11, glaube ich. So ein bisschen geküsst, so ein bisschen geschmust.
Ah ja, okay. Gut. Mehr wollen wir gar nicht wissen. Mehr wollen wir gar nicht wissen.
Hier wieder abbiegt, ey. Das ist so schlecht.
Es ist Folge 89 von 4-3, dem dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sind in den Barkic-Studios in Köln-Mitte. und sitzen zu dritt am Tisch. Neben mir ist unser Mann vom Ruhrpott-Derby gestern. Wenn es irgendwo um Kohle geht, ist er da. Er steht auf jeder Art Zeche. Unser Schachtross mit Nerven aus Stahl. Thomas Wagner.
Geil, geil, geil.
Und der andere war ja auch da, gestern bei dem Derby. Wir sind heute, wie gesagt, in seiner Hütte. Hier duftet es manchmal auch nach Stollen. Er hat ein Herz wie ein Bergwerk. Der Kumpeltyp von 14.
Oh, wunderschön.
Yannick Barkic.
Wunderschönen guten Morgen.
Und da muss ich sagen, im Ruhrgebiet gibt es ja auch schöne Kulturdenkmäler, ne? Du bist für mich so ein bisschen der Freigeist, das Kulturschaffende. Ich weiß gar nicht, wie man so viele geile Anmoderationen machen kann. Da sind 80 von mit der Note 1 plus, 8 mit der Note 1 und einer war mal schlecht drauf, der war 1,5.
Ich bin das Erasco-Weltkulturerbe. Ja. Ja, mein Name ist Tobi Schäfer und ich freue mich, dass wir zu dritt hier plaudern können über das Drittliga-Wochenende. Gleich kommt ein Gast reingerauscht, der mit dem Spiel von gestern zu tun hat und damit fangen wir auch an. Da wart ihr beiden ja beim großen Pott-Derby MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen. Ich habe es so ein bisschen verfolgen können, auch in der Übertragung. Hatte zwischenzeitlich mal Gänsehaut, weil das hatte ja mit dritter Liga schon fast nichts mehr zu tun. Das war ja wirklich ein Zurückholen in alte Bundesliga-Zeiten ja auch mit den Gästen, die ihr hattet im Vorlauf. Otto Rehhagel, Friedhelm Funkel, Bernhard Dietz, also Chapeau für diese Sendung und das Spiel hat dann auch einiges hergegeben. Ne? Das war dann ein 1:1, wo glaube ich die Essener zufriedener sind als die Duisburger, aber trotzdem ein rundum gelungener Fußballabend.
Also erstmal Kompliment an meinen Leiter der Sendung, Yannick Barkic, was der da für ein Line-Up aufgefahren hat. Wahnsinn. Wir haben gesagt, das müssen wir richtig groß machen. Haben wir auch groß gemacht. Ich hatte so, als wir auf dem Platz standen, eine halbe Stunde vorher, hatte ich so das Gefühl, das war so zwischen Wabern und sie wissen beide noch nicht so, wie groß das ist. Weil, kennst du das auch? Bis eine halbe Stunde vorher auf dem Platz und es ist eigentlich fast gefühlt so eine erschlagende Ruhe gerade, wie vor dem nächsten Ding, dann direkt vorm Spiel. Das war ja irre, als Funkel und Preetz da unten bei uns gestanden sind. Ne? Man hätte 70.000 Karten, glaube ich, verkaufen können für dieses Spiel. Du nennst es immer Fußballkultur, also was ganz Besonderes. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, es war gestern eine sehr spielorientierte Unterstützung. Also du hast halt auch gemerkt, dass die Zuschauer gemerkt haben, wann sie für ihre Mannschaft da sein müssen. Am Ende sage ich ein nicht unverdientes 1:1. Wenn es jemand hätte gewinnen müssen sollen, wie auch immer, vom Spielverlauf wäre es der MSV gewesen. Aber ich denke am Ende ein Spiel, mit dem beide absolut leben können, auf einem intensiven, guten Niveau. Fand es aber auch bemerkenswert, was Friedhelm Funkel in der Pause gesagt hat, dass es unheimlich wild war, weil du gemerkt hast, die Leute waren angespannt, aber es ist dann am Ende auch wenn wir sie lieben, spielerisch halt manchmal auch dritte Liga und da kommen dann auch manchmal ein paar Fehler bei raus.
Siehe Braune. Aber bevor ich ins Sportliche gehe, erstmal, also es war zwar ein Unentschieden, aber der Sieger war, glaube ich, waren dann die Fans einfach. Ne? Also man muss sich das immer wieder bewusst machen, 28.000 in der dritten Liga, das ist ja alles andere als selbstverständlich. Dann diese Liebe von den Fans zu den Vereinen, dass das über Jahre jetzt auch so beibehalten ist. Also dass wir nehmen das alles immer so als selbstverständlich wahr, auch in der Bundesliga. Wir haben jetzt unter der Woche gesehen beim Champions-League-Spiel Frankfurt gegen Liverpool, die Mannschaft geht gar nicht mehr in die Kurve von Liverpool, da gibt es überhaupt keine Verbindung mehr zu den Fans und das gibt es halt noch in der dritten Liga und auch in der Bundesliga und deswegen, finde ich, sollten wir das auch nochmal herausstellen und auch deswegen das Wort Kulturgut, das haben nur wir hier in Deutschland und das ist wirklich wichtig, das zu bewahren und das gab es eben gestern Abend nochmal, 28.000, eine geile Choreo, ich fand, es hat relativ viel geklappt in der Übertragung, ich bin sehr zufrieden gewesen, vor allem, und das muss ich nochmal herausstellen, dass uns der MSV Duisburg auch Bilder gegeben hat aus dem Spielerbus, wie er angefahren ist zum Stadion, das ist schon bemerkenswert und hat mich sehr gefreut, dass das funktioniert hat.
Fand ich auch geile Bilder, vor allem, weil es ist illustriert, was auch rund um dieses Spiel los war mit der Fußballkultur, ich meine, ihr seid ja wirklich ein bisschen jünger. Das hat sich aber auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt, weil bis in die 80er, 90er Jahre warst du als Fußballfan, wenn du in der Schule gesagt hast, ich fahre am Wochenende ein HSV angucken, hä, was machst du, Assi, kamst du bei den Mädels nicht gut mit an. Und wenn du siehst, dass der FC im Doublejahr, glaube ich, einen Zuschauerschnitt von 34.000 hatte, der HSV als Landesmeister, Champions-League-Sieger, die hatten damals auch 30, 35, das Olympiastadion war teilweise gegen Stuttgarter Kickers, waren da 18.000 Zuschauer. Dann glaube ich, sind wir jetzt in der Zeit, wo natürlich auch kein Duisburger und Essener sagen würde, was, bei so einem Spiel ist unser Stadion nicht voll. Also es ist jetzt auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, aber die Atmosphäre hat es halt auch gehalten gestern.
Ja, das auf jeden Fall, also die Choreo vorm Spiel war geil, die Lautstärke, du hast es ja viel mehr erlebt als wir auf dem Ü-Wagen. Wir haben es versucht irgendwie zu transportieren, ich glaube es hat funktioniert. Und just kommt ein Mann rein, der es hautnah erlebt hat.
Genau, den wollen wir direkt mit reinnehmen. Der war nämlich mittendrin im Geschehen gestern. Und ich hoffe, die Verbindung steht nach Duisburg zum MSV-Kapitän, zu Ali Hahn. Ich grüße.
Schönen guten Morgen, ich kann euch gut hören, ja. Alles super.
Frisch sieht er aus, obwohl ja erst ein paar Stunden vergangen sind. Ich meine, hier sitzen zwei, die waren gestern Abend auch im Einsatz, die sind noch ein bisschen gerädert. Wie ist denn bei dir die Temperatur nach diesem emotionalen Derby gestern Abend?
Ja, schon natürlich wieder runtergefahren alles, aber meine Nacht war sowieso kurz, weil meine Tochter mich nicht so lange schlafen lässt, weil mich und meine Frau. Ja, aber ich hätte auch ohne meine Tochter nicht so lange schlafen können, nach so einem Derby ist immer schwer. Eine ruhige Nacht zu haben, war natürlich ja, am Ende natürlich ein bisschen bitter für uns, dass wir nicht den Lucky Punch setzen konnten. Aber ja, so ist es.
Ja, bevor wir da gleich eintauchen, müssen wir natürlich, du hast es gerade angesprochen, erstmal gratulieren. Ali Hahn ist frisch gebackener Vater. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht strahlt er auch deswegen so. Es gibt ja nichts, was einen irgendwie so emotional abheben lässt. Dazu noch diese tolle Saison im MSV. Wie ist denn dann heute jetzt das Programm? Heute erstmal nochmal ein bisschen Regenerationstraining oder ganz frei? Oder wie sieht der Plan für euch aus?
So sieht's aus, hast schon gut gesagt. Regenerationstraining, Behandlung, Kraftraum. Eine lockere Aktivierung und dann nochmal wahrscheinlich einen Saunagang, um nochmal runterzufahren und dann wieder ja, neue Kräfte zu bündeln fürs Wochenende schon wieder da.
Hört sich nach einem entspannten Tag an.
Ja.
Moin Ali. Wir haben gerade schon so ein bisschen über die Atmosphäre gestern gesprochen. Wie hast du es wahrgenommen als Kapitän? Ich glaube, das war jetzt gestern schon auch eins der größten Spiele deiner Karriere, kann ich mir vorstellen.
Ja, definitiv. Und ich fand es positiv, vor allem dann ab der 60. glaube ich, dann waren die Fans komplett da und wir haben auf ein Tor gespielt, Ecke nach Ecke und die Fans sind aufgestanden und war geil. Hat Spaß gemacht. Hat nur leider der Lucky Punch gefehlt.
Insgesamt hatten wir gerade schon mal gesagt, dass es für unsere Begriffe ein gutes Spiel war, weil oft ist ja so viel Dampf drauf auf so einem Spiel, dass du es irgendwie gar nicht auf den Platz bekommst. Erste Hälfte ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Essen. Zweite Hälfte ab Minute 70 fand ich, war es ein Sturmlauf von euch. Und wenn dann einer den Sieg verdient gehabt hätte, eher der MSV. Obwohl es ja auch wild war. Also Essen hatte ja auch noch ein paar ganz gute Konteransätze. Für dich als Abwehrstrategen eigentlich gut, dass es so ein offenes Spiel war? Oder hättest du dir schon auch ein bisschen mehr Ruhe manchmal gewünscht?
Ich sag mal so, wir stehen für Vollgasfußball, für All-In-Fußball. Und das bin ich ja gewohnt bei uns. Und ich gehe das auch voll mit und ich liebe das auch. Und deswegen, ich find's geil. Wir wollen immer gewinnen, egal was ist. Und klar wissen wir, dass die Gefahr besteht, dass wir auch mal einen Konter laufen können, aber dann sind wir auch gut genug hin, um abzusichern und dann die Bälle abzulaufen, muss man sagen dann. Und ja, ich glaube, ich will jetzt auch nicht lügen, ja, vielleicht sage ich was falsch, aber ganz gefährlich waren wir jetzt nicht so, glaube ich, zweite Halbzeit. Also es wird jetzt nicht so was eingefallen. Klar, immer diese Halbkonter so, aber nicht zu Ende gespielt. Ja. Aber ich liebe das, das ist geil, macht Spaß, Vollgasfußball, dafür stehen wir einfach.
Ich sehe es genauso wie du. Ich fand ein paar vielversprechende Konter, Gelegenheiten, aber eigentlich nicht so zum Abschluss gekommen. Trotzdem, ihr seid ja wahnsinnig souverän hinten. Und gestern gab es ja so zwei, drei Szenen. Einmal, glaube ich, dein Rückpass auf Braune, dann Fleckstein, der mal ein Verständigungsproblem hatte und auch das Gegentor. Und da frage ich mich manchmal, Friedhelm Funkel war bei uns in der Pause und der hat gesagt, der würde von mir richtig was zu hören bekommen. Warum hat sich das so ein bisschen eingeschlichen, dass irgendwie gefühlt jeder Torwart mittlerweile Fußball spielen möchte? Weil den Ball kann er ja einfach wegknallen. Ist das so, weil Neuer es mal vorgemacht hat? Macht es jetzt irgendwie jeder? Weil manchmal erschließt sich mir der Sinn nicht, wenn hinten zum linken Verteidiger gespielt wird, der spielt so einen Pass durch die Todeszone zum Torwart zurück und dann knallt ihn der rechte Verteidiger doch raus. Das hätte man doch schon vorher haben können.
Ja, ich verstehe, was du meinst und ich verstehe auch die Sicht allgemein. Ich glaube aber, wenn man zurückblickt, auch jetzt, was mir einfach gegen WM Wiesbaden hat, der Max Braun super aufgebaut, dann machen wir von hinten nach vorne ein Tor. Bup, 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 bup. Und da sagt auch keiner was, da sagt keiner, wie geil das war, sondern man guckt dann immer nur darauf, wenn ein Fehler passiert. Natürlich ist jetzt sehr, sehr bitter gelaufen gestern für den Jungen. Trotzdem ist er ein super Torhüter. Wir stehen voll hinter ihm und Fehler passieren im Fußball. Das jetzt natürlich in so einem Spiel und so ein blöder Fehler passiert, ist natürlich, ja, wissen wir alle selber, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Klar hätte er den Ball auch weghauen können. So, ich glaube, ich hätte mit dem Ball am Ende auch nicht so viel machen können, wenn er angekommen wäre. Wahrscheinlich liegt es auch an Manu Neuer, ja, muss man sagen, dass er das so reingebracht hat nach der WM, wo er da auch immer nach vorne rausgelaufen ist und immer hinten rausgespielt hat und so weiter und so fort. Ja, das ist halt so die neue Generation, würde ich mal sagen, ne? Also zu meiner Zeit noch, ich bin jetzt auch ein bisschen, ja, alt bin ich ja noch nicht, aber ne, mit 32. als ich jetzt 20 war, damals 18, glaube ich, mit Werder Bremen 2 in der dritten Liga, war meine erste Saison, war ich 18. Und da haben die Mannschaften, glaube ich, nur den Ball lang gekloppt von hinten heraus. Das war nochmal ein ganz anderer Fußball. So ist der Fußball heutzutage. Nehmen wir so an. Fehler passieren, wie gesagt, wir stehen voll dahinter. Munter putzen, weitermachen. Das ist natürlich, wie du schon sagtest, jetzt ein bisschen blöd, aber ja.
Wie sehr waren da der Kapitän gefragt, den Max Braun ein bisschen aufzubauen? Was hast du dann gemacht? Bist du mal auf ihn zugegangen und hast ihn umarmt? Oder?
Klar, ich spreche mir Mut zu, aber ich bin auch ehrlich, ne? Ich sag ihm auch so, hey, hau den Ball einfach weg oder treff mich vernünftig so, mach's mit Überzeugung, weil Fehler passieren und dürfen und müssen auch passieren. Um Gottes Willen, sind mir auch schon Tausende passiert und werden mir auch noch welche wahrscheinlich passieren. Ja, ganz da immer offen, ehrlich, Dialog sein, transparent sein. Und das ist meine Art und Weise.
Ich will eine Personalie mal reinschmeißen, die mir jetzt in den letzten Wochen schon sehr aufgefallen ist. Dein Lieblingsspieler wäre Joshua Bitter. Das ist ja einer, der noch diese ganz, ganz schlechten Zeiten mitgemacht hat beim MSV. Wir haben ihn ja jahrelang begleitet in der dritten Liga und es ging immer weiter abwärts. Also der hat wirklich diese negativen Zeiten miterlebt. Jetzt bist du der neue Anführer dieser Mannschaft, aber Bitter erlebt ja jetzt gerade so seinen dritten, vierten Frühling, hat jetzt dreimal in Folge wirklich auch einen Scorerpunkt geliefert oder getroffen. Kannst du mal beschreiben, wie er jetzt oder wie seine Rolle in der Mannschaft ist, wie er sich gibt, wie er vielleicht dich auch irgendwie führt, beziehungsweise was ihr für ein Verhältnis habt?
Also erstmal zu dem Jungen. Wir haben ein sehr, 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 sehr gutes, inniges Verhältnis tatsächlich. Wir sind schon, muss ich sagen, echt auch Freunde geworden, also super Junge. Ich kann nur sagen, dass er ein wahrer Krieger ist. Also wirklich, es macht Spaß, er sitzt auch in der Kabine neben mir. Und wir schwören uns immer vor dem Spiel ein und es macht einfach Spaß. Der Junge hat einfach Qualitäten, die sind unfassbar. Ne, seine Dynamik, sein Speed und seine Power einfach. Ne, da sieht man auch von Spiel zu Spiel, wie er nach vorne mal läuft. Und ich glaube, gestern noch nach meiner Vorlage fast das 2-1 gemacht hätte. Gerade natürlich hätte er 2 Scorerpunkte gestern wieder gehabt. Ist ein sehr sauberer Junge, der weiß, was zu tun ist. Ist immer auf dem Boden geblieben, gibt immer Vollgas in jedem Training, wirklich bei jedem 7 gegen 7, 4 gegen 4, der knallt sich da rein. Und das macht Spaß, ihm auch für mich beim Fußballspielen zuzusehen. Und ja,
merkt man da ist vielleicht, einfach ein geiler Typ. Merkt man da vielleicht auch ein bisschen, dass er was reparieren möchte, weil er ja einer ist, der diese ganzen negativen Erlebnisse miterlebt hat?
Ja, aber es gehören ja noch 20 andere dazu, ne? Klar.
Aber die sind nicht mehr da.
Richtig, natürlich, ja. Ob er jetzt was reparieren möchte oder nicht, aber ich weiß ich jetzt nicht so. Aber ich weiß, dass er Vollgas geben will, dass er Leistung bringen will, dass er Spaß hat, hier für den Verein zu spielen, wie die anderen natürlich auch alle. Und das sieht man ja von Woche zu Woche, ne?
Ali, ich habe mich vorher mit ein paar MSV-Kranten unterhalten und da gab es durchaus den einen oder anderen, der mir zugeraunt hat im VIP-Raum. Sehr nett, übrigens, man wird da sehr nett bedient beim MSV, das muss ich mal ganz klar sagen. Mensch, in diesem Jahr ist vielleicht sogar was drin, weil so ein bisschen die Übermannschaften fehlen. Und ich finde die Situation für euch einerseits sehr komfortabel als Aufsteiger, auf der anderen Seite gar nicht so leicht, weil ich mich gerade frage, ihr habt am Anfang jedes Spiel gewonnen und da war auch Spielglück dabei, ich war mit in Ferl, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass ihr da dieses Spiel gewinnt. Und jetzt haben wir eine Situation, ihr spielt eigentlich in jedem Spiel gut, ihr wart bei 60 gut, ihr wart gestern gut und ihr gewinnt gerade nicht. Das ist ja überhaupt kein Problem, weil das ist ja tabellarisch alles sensationell. Trotzdem, wenn du scheiße spielst, dann weißt du ja oft, woran du arbeiten musst. Was macht das gerade so ein bisschen, dass du denkst, ey, wir spielen eigentlich genauso gut wie vorher, gewinnen aber nicht, oder sagst du mit all deiner Erfahrung, mein Gott, das gehört halt einfach dazu, nächstes Mal geht wieder so ein Murmelding rein und dann starten wir die nächste Siegesserie.
Also tatsächlich ist das so, man sagt ja immer in der Saison, das hat mir mal damals ein Trainer gesagt, den kennt ihr auch schon, die alle, Christian Neidhardt, hat mir damals mal, als ich Meppen gespielt habe, ganz, ganz lange her auch wieder, hat er gesagt, die Tabelle lügt nicht und es gleicht sich irgendwann alles wieder aus, so, wie du schon sagtest, das Spiel im Fair, ja, müssen wir ehrlich sein, dürfen wir gar nicht gewinnen, so. Und dafür haben wir jetzt andere Spiele, wo wir gewinnen müssen, vielleicht dann nicht gewonnen oder jetzt gegen 60 auch verloren, was natürlich auch nur unser Verschulden war. Und ich glaube einfach, wir müssen an den Punkt ansetzen, dass wir bei uns bleiben, sowieso, um Gottes Willen. Aber man muss ja ehrlich zu uns selber sein, dass wir gerade einfach, ich glaube, von den letzten 4 Gegentoren haben wir uns 3 selber reingehauen. So ehrlich muss man einfach sein. Wenn wir das abstellen, das ist ja nicht so schwer, es waren leichte Dinge, muss man sagen. Dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg so, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen. Und ja, die Dinger vorne, Mit Wille, Power und Leidenschaft und Vollgas erzwingst du die Dinge auch irgendwann und ich bin mir sicher, beim nächsten Mal, wenn es wieder so sein wird, dann wird auch mal einer wieder reinfallen. Und dann werden wir am Ende jubeln.
Du hast ja jetzt schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt mit Auf- und Abstiegen. Also ich denke an Münster, ich denke an Viktoria Berlin auch. Bist du so ein Freund davon, wenn man merkt, okay, wir erreichen hier relativ schnell unsere Ziele, muss man das dann in der Mannschaft dann korrigieren irgendwann im Laufe der Saison oder muss man starr dran festhalten an dem Ziel, was man sich vor der Saison gesteckt hat?
Naja, erstmal geht es jetzt auch darum, erstmal die 45 Punkte zu holen. Man sieht ja, wie schwer jede Woche ist in der dritten Liga. Wirklich, da kann jeder jeden schlagen. Das ist nicht so, dass der Erste gegen den letzten 5-0 gewinnt. Das ist einfach nicht so, hat man jetzt auch wieder gesehen im Korpus, das habe sie, ne? Da haben wir nochmal 4-3 macht, weil 3 das 3-4 macht. Und wie gesagt, wir fahren damit gut, dass wir jetzt die 45 Punkte so schnell wirklich sammeln wollen. Und was dann passiert, wer weiß, wann wir sie haben. Und dann kann man über alles reden.
Wobei ich kann mir schon vorstellen, und du hast es selber miterlebt, in den letzten Jahren ist ja immer irgendwie ein Aufsteiger dann direkt durchmarschiert. Also das gab es jetzt mehrfach den Beweis, dass das möglich ist. Das kann natürlich den Gedanken bei euch schon auch noch ein bisschen befeuern und befördern, ne? Dass das nicht nur ein Traum bleiben könnte, dann direkt durchzumarschieren.
Ich kann es euch mal so sagen. Ich hatte das ja ganz konträr. Ich hatte das mit Viktoria Berlin, da hatten wir, glaube ich, im Winter 26 Punkte. Waren ganz gut dagestanden. Und hatten damals Viktoria Berlin, glaube ich, nach den ersten 10 Spieltagen waren wir Zweiter auch. Sind am Ende abgestiegen, leider. Mit Münster hatten wir 26 Punkte im Winter, tatsächlich auch. Und waren irgendwo unter dem Mittelfeld. So. Und sind am Ende aufgestiegen, ne? In der dritten Liga geht das so schnell. Ein Lauf, eine englische Woche, dann bist du wieder oben, dann bist du wieder unten. Also von daher, was soll ich euch hier erzählen, ne? Wisst ihr auch alle, ihr drei bist auch genauso gut wie ich, ne?
Also ich glaube, man braucht da so einen gewissen Spirit in der Mannschaft und ich kann mir vorstellen, dass du diesen Spirit auch schon spürst beim MSV. Ich glaube, diese Mannschaft hat das Zeug dazu, ob es dann am Ende reicht, weiß man nicht, aber sie hat zumindest mal die Basis dafür.
Ja, auf jeden Fall. Das Team ist komplett intakt, auch mit dem Staff-Team zusammen, plus die Geschäftsstelle, die Fans, vor allem jetzt auch, ihr wart ja gestern selber am Stadion, ihr seht ja, dass wir alle eine Einheit bilden, wie so eine Symbiose und das macht einfach nur heftig Spaß und wir werden alles dafür tun. Dass das genauso weitergeht, natürlich.
Adi, was mich noch interessieren würde, ich liebe ja die MSV-Hymne, ist für mich eine der schönsten im deutschen Profifußball. Also wenn ihr rauskommt, mit welcher Inbrunst die da mitgesungen wird. Wir hatten ja gestern nun wirklich einen Aufmarsch der Legenden auf Essener Seite, Otto Rehhagel, dann war Bernhard Dietz bei uns. Bernhard Dietz, der hat auch mal deine Binde getragen. Ist das eigentlich was, was man sich in der heutigen Generation, beschäftigst du dich auch mit der Geschichte dieses großen Vereins? Bundesliga-Vizemeister, Pokalfinale, UEFA-Cup-Halbfinale, weißt du, wer so die Helden der Vergangenheit sind oder ist das einfach zu schnelllebig und du denkst, komm, Wagner, erzähl mir nichts, du bist selber ein Opa, erzähl mir nichts hier, du weißt, was ich meine.
Ja, natürlich ist das natürlich so, dass du dich damit beschäftigst, jetzt aber nicht natürlich, muss man ehrlich sein, nicht so krass intensiv, ich gucke jetzt, ich google jetzt nicht, wer, wie, was, wo. Du siehst natürlich die Heldenwand da, die Legendenwand im Stadion, ist ja auch logisch. Ich habe auch mit Carsten Erle Wolters zusammengearbeitet, der ist ja auch eine Legende hier im Verein, als ich noch in Essen gespielt habe und tatsächlich mit Bernhard Dietz habe ich ein sehr gutes Verhältnis, weil ich auch vor der Saison einige Berührungspunkte mit ihm hatte und es war in der Saison der Regionalliga, also davor die Saison, haben wir einen Videodreh gehabt zusammen und seitdem sind wir sehr eng miteinander, auch mit seiner Frau, sehr liebe Grüße, hier nochmal an die Frau auch, von Bernhard Dietz. Ja, es ist toll, solche Leute im Verein zu haben, auf jeden Fall, die supporten uns auch immer, geben mir auch immer, mir zum Beispiel, geben mir mal Tipps, ist schon ganz cool, auch gestern Abend haben wir nochmal gequatscht, ja, super Mann auf jeden Fall.
Wer ist denn so unabhängig jetzt vom MSV dein Idol gewesen zu deiner Kindheit? So, was war der Fußballer, zu dem du am meisten immer aufgeschaut hast?
Ja, als ich ganz jung war, waren halt so Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, so diese typischen Bayern München. Damals war die beste Mannschaft, als ich noch jung war. Und dann habe ich die gefeiert so. Aber dann bin ich recht schnell weg davon gekommen. Als ich dann zu Werder in die Jugend gewechselt bin mit 14, 15, hatte ich jetzt kein Idol mehr. War dann so vorbei.
Ja, so sollte man bei Werder auch nicht machen, Bayern-Idol haben.
So sieht's aus.
Und jetzt bist du selber eins geworden für ganz viele MSV-Fans, glaube ich. Ali, vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns immer, euch zu sehen, im Stadion zu sein bei euch. Das ist so eine tolle Stimmung. Gestern, das war so viel Werbung auch wieder für die dritte Liga, für den Fußball in der dritten Liga. Und wir sind gespannt, wohin das mit euch noch geht.
Vielen Dank fürs nette Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald natürlich wieder im Stadion. Und schönen Tag, eine schöne Woche euch.
Euch auch.
Danke dir.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Ja, guter Typ.
Und du hast gerade ins Gespräch Joshua bitte
Ja, natürlich. Das versuche ich natürlich.
Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe den als jungen Spieler auf der rechten Außenbahn gesehen und ich habe wirklich in dem was gesehen, wo ich gesagt habe, der kann mindestens zweite Liga spielen, weil dieses, was im modernen Fußball gefordert ist, ne, dass du als Außenverteidiger auch marschieren kannst, das hat der halt. Der hat ja auch teilweise dann in der Unbedarftheit Fehler gemacht und was weiß ich nicht alles. War ja auch mein Cottbus zwischendurch, war der, glaube ich.
Das weiß ich nicht.
Doch, ich glaube, ich gucke gleich nochmal nach. Aber ich finde, du siehst jetzt mit einer gewissen Reife, das war echt gestern eine starke Leistung. Wie übrigens auf der Gegenseite, RWE soll ja auch nicht ganz zu kurz kommen. Graulich, gestern überragender Turm in der Schlacht, muss man ja sagen.
Muss man wirklich sagen. Wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, auch so Live-Statistiken abzurufen und das war schon beeindruckend. Über 80% Zweikampfquote. War ja auch überraschend, dass er gespielt hat, weil Schulz ja wieder fit ist, der Kapitän und ja, eigentliche Chef-Innenverteidiger, wenn man das so sagen kann. Aber Graulich hat gestern seine Chance genutzt, gutes Spiel gemacht.
Und ich möchte gerne mal Jakob Golz loben für das Outfit, denn das ist total selten, dass Torhüter heutzutage unterschiedliche Farben tragen. Also dass das Trikot eine andere Farbe hat als die Hose und die Stutzen. Meistens sind die in einer Farbe, so einheitlich, aber bei ihm war es natürlich total gegensätzlich. Ich finde, das sieht viel besser aus. Wenn ein Torhüter
generell
so ein Outfit
hat. Die Torhüter, die Trikots früher, also Bodo Ilgner zu, was war das? WM, EM, war das?
WM 90 meinst du?
90. Wie geil die Torhüter-Trikots aussahen früher. Ich wette, der Golz hat auch noch eins von seinem Vater im Schrank.
Aber wie du sagst, aber gestern auch dieses Gelb-Blau, das war schon richtig cool, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Eine Sache müssen wir noch auflösen: die Möwe.
Sie ist wieder da.
Die Möwe, das hat Wellen geschlagen hier unter der Woche. Ich hab dann irgendwann erfahren, die Möwe ist wieder aufgetaucht, die Originalmöwe, weil der Zeugwart von RWE, Dominik Götz, hatte sie wirklich mitgenommen aus Aue damals, wo es diesen Regenbruch gab. Aber er war nicht so richtig im Thema, er wusste nicht so, was ist mit dieser Möwe, hat sie im Koffer gelassen und hat sie dann nicht mehr rausgeholt. Er wusste nicht, dass es ein Glücksbringer war. Aber sie ist wieder da und... ja, Uwe kann aufatmen.
War sie gestern auch da?
Das wieder. Haben wir leider vergessen, gestern aufzulösen. Okay. Also, den ganzen Wust an Choreo, da geht sowas unter. Das ist,
ich habe mich dagegen entschieden.
Also nur eine
1. Das viel zu viel Möwe.
Nur eine 1 minus für euch. Gut, dann machen wir einen Haken an das Spiel. Und wo wir schon bei Lobhudeln sind und wo wir ins Schwärmen geraten für Spiele und für Spieler, können wir gleich weitermachen mit dem Schwärmen für diesen Menschen hier.
Fuckertucker durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fuckertucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fuckert der Woche.
Stefan Fuckert ist Moderator bei Magenta Sport und Elektromobilitäts-Afficionado. Das heißt, er fährt mit Strom und unter Strom in die Drittliga-Hotspots und konnte gestern aber mit E-Scooter, glaube ich, fahren, weil er nämlich in Köln bleiben konnte. Er musste nach Höhenberg zur Partie der Viktoria gegen Hansa Rostock. Rostock siegt 4-2. Das war aber nur nebensächlich, denn der Fuckert der Woche hat sich mit einem ganz besonderen Hansa-Fan getroffen.
Neben Bundeskanzler Friedrich Merz gibt es wahrscheinlich nur noch einen Menschen in Deutschland, der mehr Reisekilometer schrubbt. Und das ist der Max von Hansa. Allesfahrer. Und mit dem gehen wir heute mal durch den Spieltag.
Ja, absoluter Wahnsinn. Ey, mit Hansa durch die Republik. Wirklich bei jedem Spiel?
Ja, seit 5 Jahren ununterbrochen zu allen Liga- und DFB-Pokalspielen. Es macht Bock. Ne? Natürlich erlebt man auch mal sportliche Talfahrten, aber... am besten ist es, wenn man zusammen, ne, leidet oder sich freuen kann. Und das, ja, ist das, was zählt.
Jetzt mal ganz von vorne. Wo kommt er her?
Aus Rostock ursprünglich, unsere Familie Lüttenklein.
Ich bin Felix, wohne jetzt in Stralsund und bin gebürtiger Rüganer.
Genau, und ich bin Chris. Ich komme tatsächlich aus der Nähe von Berlin, bin aber jetzt beruflich und der Liebe wegen auch nach Rostock gezogen. Und ja, Liebe meint natürlich beiderseits Hansa und die Damen.
Ja, ich bin ja Alvin, der Bruder von Max, und ja, durch unsere Familie hat es sich dann nach Hamburg gezogen, aber die Liebe nach Rostock ist nie erloschen.
Wann seid ihr angereist? Köln? Ich meine, kann man natürlich auch am Vorabend mal was machen.
Ja, beim letzten Mal haben wir uns einen Tag freigenommen, aber heute sind wir ganz früh um 4 Uhr morgens aufgestanden. Felix aus Stralsund noch ein bisschen eher, und dann haben wir uns alle in Hamburg getroffen und sind dann zusammen los mit der Bahn.
Sehr cool. Wir begleiten euch heute immer ein bisschen, ne? Guck mal, was abgeht. Also, auf ins Spiel.
Ich bin beeindruckt, aber jetzt ist doch wirklich der Knoten geplatzt. Unfassbar. 4 Tore auswärts für Viktoria Köln. Die erste Niederlage zu Hause. Besser kann es nicht sein. Darauf lässt sich aufbauen. Und ja, ich bin einfach nur...
Du redest wie ein Trainer.
Überrascht. Ich bin einfach nur überrascht von dieser Leistung.
So, Junge. 4-2 gewonnen. Und?
Tja, unfassbar, diese 4 Tore auswärts, muss man erstmal, ja, sacken lassen, aber ich muss jetzt wirklich sagen, so fährt man auch entspannt zurück und ja, umso geiler, ne? Diese drei Punkte.
Jetzt gucke ich mal auf die Uhr, wir haben kurz vor sieben. Ich meine, du wohnst jetzt auch nicht um die Ecke.
Nee, deswegen, wir müssen auch noch den Umstieg bekommen und wollen auch nicht stressen. Die Ordner ja, schicken uns so langsam raus,
ne?
Genau. Aber Ende gut, alles gut und so ein Sieg geht runter wie Öl.
Wann legst du heute im Bett?
Wahrscheinlich gegen 1 Uhr, 2 Uhr in der Nacht. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen später.
Und dann schon heiß auf den 4:3-Podcast, Montagabend.
Auf jeden Fall anschauen, supporten, Leute. Und vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, Wahnsinn. 24-Stunden-Tag für Hansa Rostock.
Ist Moment, ich habe mich jetzt gerade gefragt, das Spiel war um 16:30. Der hat kurz vor 7 mit denen gesprochen. Also wenn er nach Rostock muss, fährst du erstmal vom Höhenberg mit der 1 zum Hauptbahnhof oder nach Deutz, dann brauchst du 4 Stunden nach Hamburg. Von Hamburg nach Rostock sind auch nochmal 2 mit dem Zug. Also
schaffst du 2 Uhr nicht?
Also würde ich jetzt eigentlich...
Ja, wenn er den Umstieg bekommen hat. Aber ist ja lirum larum. Es ist,
ja, 24 Stunden, würde ich sagen.
Also immer wieder bemerkenswert. Und wir haben ja anfangs schon über Fans gesprochen, was die auf sich nehmen. Das ist schon echt bemerkenswert.
Wäre für diese Hansa-Fans ein E-Auto eine Alternative?
Ja, das weiß ich nicht.
Rostock hat die meisten Auswärtsfahrer, glaube ich, der Liga, ne?
Und die, glaube ich, die meisten Kilometer.
Ja, die meisten Kilometer sowieso. Und jetzt auch den ersten Sieg geholt in Köln. Das ist natürlich auch wichtig.
Passte ja, also vom Ergebnis passte zum restlichen Spieltag. 4:2, viele Tore, auch am Samstag. Ne, da gab es einige Schützenfeste. Ferl zum Beispiel 5:0 gegen Ulm. Was für ein Kantersieg. Ferl auch richtig gut drauf, sind jetzt Dritter, ne? Stimmt das, Dritter? Und da stellt sich ja wirklich so langsam die Frage, kann der SC Ferl aufsteigen? Ich habe am Samstag mit Sascha Völke gesprochen, der aktuell verletzt ist in Mannheim. Habe ich ihn getroffen und er hat gesagt, Ferl ist für mich ein ganz, ganz heißer Anwärter, um aufzusteigen.
Da sagt es mal einer. Was sagst du?
Ja, ich finde es vor allem nach dem echt schlechten Saisonstart, wo sie gut gespielt haben und wenig gepunktet haben. Ne? Ich sag ja immer so, je mehr wir auch darüber reden, über Fans und Kultur und diese Traditionsvereine, Ferl und Elversberg, das ist ja für mich so wirklich eigentlich eine Schublade, also das eine zweite Regal, das andere dritte. Je älter ich werde, umso mehr kann ich mir erklären, was da der Erfolg ist. Du brauchst natürlich Leute, die Ahnung haben und die auch die Spieler finden, die kicken können, das ist ja gar keine klar. Aber wenn jetzt Elversberg mal einen schlechten Ding hinlegt oder Ferl, da stehen keine Ultras am Zaun und irgendwie so, und du hast das Gefühl, eine ganze Region leidet. Und da kommt auch kein Double-Gewinner von 78, ein Europapokalheld von 83 oder irgendeinen, der mal aufgestiegen ist. Es gibt keinen medialen Druck. Es ist am Ende, du fährst da zum Kicken, du kannst dich auf dich selber konzentrieren, du kannst deinen Spielstil durchziehen. Vielleicht kann man auch als Spieler sagen, na, es wäre schon schön, wenn hier mal so eine Choreo wäre wie beim MSV jetzt oder sowas. Aber das ist ein unschätzbarer Vorteil, wenn du so gute Strukturen hast, dass einfach Sportchefs gehen, dass Trainer gehen und es kommen immer wieder neue. Und das ist immer wieder gut. Paderborn auch zum Beispiel in der zweiten Liga. Mhm. Ich finde, das ist auch so ein Beispiel. Ne? Es ist schon beachtenswert.
Ich finde aber, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du jetzt eine gute Phase hast und sie haben eine gute Phase, sie spielen vielleicht sogar den besten Fußball, den besten Ballbesitzfußball der ganzen Liga, ist ja kein Geheimnis mehr, aber ich finde, es gehört nochmal was anderes dazu, so durchzuziehen. Wir wissen ja alle, was im April, Mai passiert, wenn diese Crunch-Time kommt, da brauchst du auch die Typen, die diesen Druck dann auch aushalten, weil es spielt sich einfach ganz anders, wenn du weißt, wir haben jetzt noch 90 Minuten und wir brauchen noch dieses eine Tor, diesen einen Sieg, das ist für jeden Sportler was anderes, eine andere Drucksituation. Und in die muss man erstmal reinkommen. Deswegen ist es alles, was bis April passiert, ist einfach nur ein ganz normaler Marathonlauf. Und erst dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Das waren jetzt zwei Phrasen in einem Satz, aber ihr wisst, was ich meine.
Aber ich finde es zum Beispiel schön, dass diese Vereine wie Ferl gerade so einen guten Fußball spielen. Also die machen ja nicht, wir bleiben in der Liga, weil wir da hinten
Nein, das
Beton
ist hervorragend,
haben. Das ist toller Fußball. Und das ist egal, ob sie jetzt am Ende noch oben dabei sind oder nicht. Das finde ich einfach eine Bereicherung.
Ich sage ja auch immer, also der Ferl bildet ja auch Spieler aus für die zweite Liga, für dritte Liga, Top-Mannschaften. Das ist so eine Art Drittliga-Manufaktur. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil du kommst da hin, kriegst deine Spielzeit, kannst dich präsentieren und jetzt aktuell ist auch der Erfolg da, aber trotzdem sage ich...
Dein Lieblingsspieler Geirrt.
Das ist nicht mein Lieblingsspieler, das sind ja so Gerüchte. Aber ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, Tatz und Geirrt, davon lädt das Ganze natürlich auch. Ne? Bleiben die im Winter, werden die weggekauft? Wir haben es ja mit Batista Meier erlebt. Ne? Und vor allem hat man auch mal einen Plan B. Was ist, wenn das nicht funktioniert mit, wir spielen uns über Ballbesitz durch? Gibt es auch eine B-Variante? Das habe ich noch nicht bei Fair gesehen.
Ferl spielt als nächstes in Rostock. Auch ein hochinteressantes Spiel.
Ja, so ein guter Test.
Was hatten wir noch am Wochenende? Wir hatten noch das 3-2 von Regensburg gegen den VfB Stuttgart. Aus 0-2 macht 3-2. Der Jahnsinn geht weiter, hat Jannik hier in unser Pamphlet geschrieben. Wir hatten den Sieg von Osnabrück in Schweinfurt. Und für die Schweinfurter sieht es jetzt richtig düster aus. Also generell die beiden Teams unten, Havelse und Schweinfurt, deutet sich schon jetzt auch an, das wird wahrscheinlich so sein, dass die beiden runtergehen, oder?
Ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde auch punktemäßig sind sie beide wirklich unter Wert geschlagen. Also ich hätte mich vor der Saison festgelegt, die steigen beide ab, weil ich finde, dann ist der Unterschied von dritter auf vierte Liga schon riesig groß, auch nicht die finanzielle Ausstattung. Aber wenn du siehst, wie Havelse sich gegen die Großen wehrt, jetzt auch wieder in Cottbus, und auch wenn du siehst, wie viele Spiele Schweinfurt unglücklich verloren hat, so ist es schon ein bisschen bitter, weil ich finde, 3 und 4 Punkte, glaube ich, haben sie jetzt, das bildet das nicht ganz ab, weil das sieht ja nach kompletter Chancenlosigkeit aus. Und das empfinde ich nicht so.
Ich finde es auch bitter. Aber die größte Erkenntnis ist jetzt nach diesem Spieltag in Bezug auf die Tabelle, da ja zwei Mannschaften relativ wenig Punkte holen werden in dieser Saison, brauchst du ja automatisch mehr Punkte, um nicht abzusteigen. Weil ja auch oben keine Mannschaft ist, die viele Punkte wegnimmt, weil die auch alle relativ eng beisammen sind.
Also du prophezeist, du brauchst fast 50 Punkte.
Ja, nicht ganz 50, aber die 45, mit denen Cottbus mal abgestiegen ist, also das könnte dieses Jahr wieder passieren. Also du musst dich schon an dieser Zahl orientieren.
Puh. Machen wir noch was über 60?
Kommen wir jetzt zu.
Ach so,
Cottbus wollen wir natürlich nachher auch noch zu.
Weil da möchte ich mal eins zu sagen. Diese eine Folge, wo wir hier über 60 geredet haben, also was ich da für unqualifizierte Nachrichten auch teilweise bekommen habe, wie ich es wagen könnte, aufgrund von Kickerberichten Spieler zu beurteilen. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich fragen, die Herren in Blau, einer meiner absoluten Lieblings-Favorites-Vereine eigentlich, 60, glauben die Leute, dass man nur über 60 reden darf, wenn man alle 8 Spiele über 90 Minuten geguckt hat? Also ich glaube, wir haben 4 oder 5 Spiele, war ich im Stadion und habe die gesehen und habe dazu gesagt, dass ich Niederlechner-Fan bin und aber auch sehe anhand der Noten, dass der im Moment auch nicht ins Laufen kommt, und dann wird man angepöbelt, wie man sich erlauben könnte, über Spiele zu sprechen, die man nicht gesehen hat. Also das ist sowas von peinlich. Ich weiß nicht, ob die alle Spiele von allen anderen Vereinen immer gucken, aber ich habe versucht, den Finger da in die Wunde zu legen und möchte das auch mal sagen. Also bitte ein bisschen Contenance am Giesinger Berg, ne?
Also bei den Bayern ein rotes Tuch und jetzt auch bei den Blauen.
Ja, ganz genau. Und ich, bekennender blaue Sympathisant, das ist ja Wahnsinn, wirklich.
Ja, könnte natürlich auch, das könnte ja ein Löwentrikot auch sein, was du ja jetzt anhast.
Wenn ich will, dass die Löwen aufsteigen, ist aber logisch.
Das ist eben das große Thema, das wollen die ja alle, aber man steht sich da irgendwie selbst im Weg. Wie sehr, zeigt aktuell ja auch eine schöne Doku, da müssen wir jetzt mal ein bisschen Werbung für andere.
Ja, das müssen wir leider machen, Rise and Fall auf, in der ARD Sportschau.
Allein der Trailer ist schon Wahnsinn.
Ja, also das, ich habe mir das am Samstagabend kurz angeschaut, die ersten 3 Folgen durchgesuchtet dann.
Halbe Stunde Folge oder?
Irgendwie sowas,
5 Teile?
Ja. Das, du hast so ein richtiges Flashback-Gefühl. Du bist direkt zurückversetzt in so alte Randzeiten, Wildmoser, Lorand. Also dann die Bilder, wie sie in Meppen aufgestiegen sind. Das ist, also ich hatte, ja, man saß einfach
Paul
so auf, man saß aufrecht vor dem Fernseher. Das ist ja schon so ein Zeichen dafür, so, wow.
Thomas
geil.
Miller.
Geil. Ja, und so ein Ruck ging ja auch durch die Löwen nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Duisburg mit dem neuen Trainer Markus Kocinski. Die Stimmung war wieder positiv und dann fahren sie nach Mannheim und verlieren das Spiel.
Du warst da.
Ich war da.
Erzähl doch mal.
Ja, ich bin nicht so richtig schlau geworden aus den Löwen. Ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel gesehen von ihnen, deswegen mag ich mir das Urteil erlauben. Die kommen unheimlich gut in die Partie rein mit ganz viel Wucht, wo du gemerkt hast, boah, brutale Qualität, die haben sich was vorgenommen, gehen danach, weiß ich nicht, 10 Minuten oder nach einer Viertelstunde auch 1-0 in Führung. Max Christiansen mit einem auch Tor des Monats. Und danach lassen sie Waldhof ins Spiel kommen und lassen dann einfach nach, auch in der Galligkeit. Und das hat Markus Kocinski auch gesagt, er kann sich nicht erklären, warum wir dann einfach nicht mehr so zugebissen haben wie in der Anfangsphase. Und dann hast du natürlich einen Gegner auf dem Platz, der aktuell auch in einer guten Verfassung ist und der dann bei uns, also von einer richtig tollen Atmosphäre, 16.000 Fans waren da, richtig geile Stimmung, aber auch von den Münchner Löwen-Fans auch. Und dann waren die Mannheimer einfach den Ticken galliger und haben das Spiel auf ihre Seite gezogen. Und ich weiß nicht, irgendwie muss dann nochmal so ein Ruck durch die Löwenmannschaft gehen. Die Qualität haben sie, der Kader ist sensationell. Wenn wir über einzelne Spieler sprechen, du hast eben Florian Niederlechner erwähnt und hast, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich glaube, die wollen zu viel auf einmal.
Ich habe es gesagt, der ist ja überall eigentlich zu finden. Ne?
Und Kautzinski hat ja beide dann auch rausgenommen, als es dann 3-1 stand, Volland und Niederlechner, hatte aber andere Gründe. Volland ist, glaube ich, noch nicht wieder hundertprozentig fit. Niederlechner war mit Gelb vorbelastet. Aber kannst du natürlich auch drüber diskutieren, müssten zumindest Niederlechner mit einer Gelbbelastung, muss er trotzdem dann mit seiner Erfahrung zu Ende spielen können.
Stürmer, ne?
Und ist er vielleicht einer, der dann, wenn du 1-3 hinten liegst, doch nochmal helfen kann. Aber vielleicht war es auch ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft mal das Signal braucht, ja, es muss auch mal ohne die beiden irgendwie funktionieren. Ich glaube auch so ein David Philipp, der hätte durchaus mal eine Startelf-Chance verdient. Du hast jetzt gemerkt, dass Tuna Dennis gesperrt war. Von dem gehen ja auch schon mal viele Impulse aus, die haben jetzt gefehlt. Also die Qualität haben sie, sie müssen sich nur ein bisschen sortieren und vielleicht doch ein bisschen Geduld haben.
Ja, die Löwen müssen jetzt echt aufpassen, ne? Also du merkst richtig, Rostock kommt jetzt in Fahrt, Cottbus sowieso, Duisburg ist gut in Form. Also es gibt jetzt die Mannschaften, die da das Tempo anziehen. Jetzt spielen sie nächste Woche gegen Cottbus. Also wie viele Punkte sind es jetzt schon Rückstand auf die Plätze 1 und 2? Das ist schon fast zweistellig, ne? Oder wenn es nicht schon zweistellig ist.
Das sind, glaube ich, jetzt und 10 Punkte, ne?
10 Punkte auf 2.
Ja, also jetzt muss das mal langsam funktionieren, unabhängig von Kautzinski. Wir haben ihn ja letzte Woche gelobt, auch eine gute Wahl, glaube ich, immer noch. Aber trotzdem müssen die da jetzt ins Rollen kommen, ne? Weil wir reden immer vom Drittliga-Dino. Also die Gefahr ist ja da, dass es dann eine Drittliga-Mumie wird, ne? Also das...
Ja, ich meine, wir können noch immer wieder dasselbe erzählen, aber was mich jetzt von Tobi fast so ein bisschen nachdenklich macht, du kommst mit dem Selbstvertrauen rein, du hast den Tabellenführer geschlagen, du hast einen neuen Trainer, du hast neue Impulse, du gehst 1-0 in Führung, ne? Auch eine Atmosphäre, die dich ja auch beflügeln kann und lässt dich dann vom Gastgeber praktisch von Intensität übertrumpfen. Und irgendwie Vereine haben ja auch eine Identität und die Löwen haben ja eigentlich immer für das gestanden, wofür ein Löwe auch steht, ne? Attribute. Also ich will hier so in der Abwehrschlacht, hole ich ein 2-1 mit nach Hause oder sowas. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite haben wir alle festgehalten, da ist hohe individuelle Qualität. Vielleicht verlässt sich der eine auf den anderen auch so ein bisschen. Der eine macht zu viel, der andere ist dann noch nicht fit. Ist es überhaupt von der Qualität eine echte Drittligamannschaft? Weil das sagen die ja alle, die auch im Profifußball Erfahrung haben. Das ist ein ganz anderer Fußball als in Liga 2 oder 1 auch so, ne? Und jetzt, wie du sagst, 10 Punkte, das ist dann schon auch ein Brett. Gestern, ich glaube, Uwe Koschinat hat es gesagt, naja, da gewinnst du mal 2 Spiele, dann siehst du in Rostock, da bist du schon wieder bei der Musik. Aber wenn du jetzt mal 2 Spiele nicht gewinnst, dann geht es aber jetzt dann auch in eine andere Richtung irgendwann, ne?
Das ist es halt. Also die Qualität möchte ich jetzt gar nicht absprechen, aber jetzt kannst du schon sehr, sehr viel verlieren in dieser Phase der Saison. Ne? Also Uwe hat gut reden, auch der hat noch nicht 2 Spiele in Folge gewonnen. Das ist ja auch ein großes Problem bei RWE. Aber die Löwen, die müssen jetzt am Samstag eigentlich gegen Cottbus gewinnen. Vor allem mit dem Hintergrund, dass Cottbus eine englische Woche hat, Pokal spielt, ein bisschen abgelenkt ist vielleicht. Ne? Also das muss am Samstag richtig knallen.
Weil dann kannst du auf 7 Punkte verkürzen. Ich finde immer noch, wenn du so 6-7 Punkte, dann hat man immer eine Fantasie, dass mit einem Unentschieden und einer Niederlage des anderen du wieder in Schlagdistanz bist. Ne? Aber wenn es mehr als 10 werden... Boah, da kommt dann noch die Birne dazu.
Das ist es halt.
Aber ich nochmal, um auf Markus Kautzinski zurückzukommen, finde ich auch richtig passend, also was der auch für einen guten Eindruck macht. Ne? Du hast ihn ja auch gesehen, dann nach seiner langen Abstinenz. Erstmal tatsächlich, wie frisch erholt und gesund der einfach aussieht und was für eine Lockerheit der auch ausstrahlt mittlerweile. Ne? Das war ja auch nicht immer so. Er war ja durchaus auch schon mal so ein bisschen verbissener, aber das war so... Also vor dem Spiel natürlich. Das war so harmonisch und nett und auch so schön, ihn dann mal wiederzusehen. Und ich glaube, dass er mit dieser Art da schon auch alles so ein bisschen mal runterkochen kann und auch muss, denn notorisch überhitzt alles. Ich glaube, diese Doku trägt jetzt auch nochmal dazu bei, dass alle so aufgewühlt werden. Und ja, wir wollen aber wieder in die zweite Liga.
Ja, das kann man ja auch verstehen. Ich habe Löwen-Fans, ganz viele in meinem Freundeskreis, auch aus meiner Münchner Zeit. Und wir kennen ja unseren großartigen Kamerakollegen Pippo, ne? Ich meine, der hat mit uns in Katar im Bus die Löwenhymne gesungen, deutsche Nationalspieler mitgesungen. Aber vielleicht war man genau wie, wir haben ja gedacht, boah, ist das geil, die Löwen, jetzt steigen sie dann endlich mal wieder auf. Und wahrscheinlich hat man sich schon mit anderen Plänen beschäftigt.
Ich glaube auch immer noch dran.
Ja, aber trotzdem ist die Realität eine andere. Selbst mit so einem bockstarken Kader läufst du halt nicht einfach so vorne weg.
Francis Kiyoyo kommt auch drin vorne in der Doku. Geil. Einfach geil.
Na gut, das ist natürlich eher ein traurigeres Kapitel.
Aber er hat sich den Elfmeter genommen.
Ja.
Sonst keiner. Deswegen. Ja. Aber gut, mehr in der Doku.
Wir müssen natürlich an der Stelle auch nochmal dann den Waldhof erwähnen, der jetzt auch sich richtig stabilisiert hat. Unter Luc Holz von 10 Spielen 6 gewonnen. Und die können auch so
ein bisschen... Hopp oder Topf spielen die immer, ne?
Ja.
Kein Unentschieden.
Kein Unentschieden, ne? Können auch so ein bisschen nach oben schielen jetzt. Also sind auch richtig gefestigt, stehen hinten gut.
Guter Trainer, glaube ich.
Haben natürlich auch abschlussstarke Spieler. Okpala, 2 Buden gemacht, 1 davon auch Marke-Tor des Monats. Das sah richtig gut aus.
Kennedy Okpala ja sowieso einer. Das ist ja einer der ganz, ganz wenigen Spieler, die aus der Waldhof-Jugend echt kommen. Und das Bemerkenswerte an dem ist ja auch, dass der auch Flash-Interviews gibt in der Halbzeitpause. Ist ja für jeden Zuschauer erstmal ungewöhnlich, dass ein Spieler interviewt wird, aber
jetzt
das,
am Samstag auch.
Das finde ich cool, der macht das und die Quote ist gar nicht so schlecht, dass er vor allem in der zweiten Halbzeit trifft, wenn er ein Interview gegeben hat.
Gab es das schon mal?
Ja. 3 Tore hat er jetzt schon erzählt nach einem Interview in der Halbzeitpause.
Tatsächlich.
Ja, also es ist jetzt kein,
was der für Statistiken
hat. Wurde mir in der Tat zugespielt vom Pressesprecher. Ja, aber ich wollte es trotzdem mal hier ganz subtil erwähnen, weil das ist ja natürlich ein Element, was man dann häufiger einstreuen könnte.
Man fragt sich ja eh auch, warum ist der Fußball eigentlich so gaga, dass die wirklich glauben, in jeder anderen Sportart kriegst du, außer vielleicht beim Tennis, da habe ich noch keinen Platz gesehen, bekommst du ein Interview. Die fahren in die Eau Rouge in Spa mit 360 Stundenkilometer und geben 10 Minuten vorher einfach noch ein Interview. Warum soll das beim Fußball nicht funktionieren? Diese ganzen Püppchen, ich drehe fast durch, wirklich.
Eau Rouge, stark.
Ja, aber da sind wir jetzt in der dritten Liga gerade auf dem Weg, das ein bisschen aufzubrechen. Ja,
gut.
Und wenn das jetzt andere hören, dann wollen die vielleicht auch alle ein Halbzeit-Interview geben, wenn das man weiß, halt. Das motiviert und man trifft danach. Wir gehen mal weiter zum nächsten Spiel und kommen zur Krise beim ersten FC Saarbrücken. Der FCS verliert in Ingolstadt mit 1:2. Der liebe Kollege Alex Küpper war als Moderator vor Ort und hat uns danach mit einer Sprachnachricht versorgt.
So, passend zur Stimmung in Saarbrücken hat hier in Ingolstadt pünktlich mit Abpfiff der Regen eingesetzt. Positiv muss man hervorheben, die Mannschaft wurde vom Gästeblock mit Applaus verabschiedet. Keine Selbstverständlichkeit, nachdem man hier eine richtig schlechte erste Hälfte angeboten hat. Unerklärlich aus meiner Sicht, nach der Niederlage gegen Verl haben sie sich so viel vorgenommen, haben so klare Worte gefunden. Wir haben verteidigt wie ein Hühnerhaufen, wir haben verteidigt wie eine E-Jugend und dann treten sie hier auf in Ingolstadt und kriegen in Durchgang 1 nichts auf die Kette. Alois Schwarz hatte umgestellt auf Viererkette, hat das dann in der Pause sofort korrigiert, weil nichts funktioniert hat. In Durchgang 2 war es dann besser, hat am Ende aber nicht zum Punktgewinn gereicht. Die Atmosphäre in Saarbrücken dementsprechend angespannt. Das war sie schon vor dieser Niederlage. Das Ganze wird sich jetzt verschärfen. Und bei Kai Brünker im Interview, da hat man ihm die Ratlosigkeit rund um die aktuelle Situation regelrecht angemerkt. Auf der anderen Seite der FC Ingolstadt zum ersten Mal unter Sabrina Wittmann mit 3 Siegen in Folge. Sie haben schon wieder ein Spiel spät gewonnen. Sie haben mit Kalgin schon wieder ein absolutes Traumtor erzielt und sind jetzt tatsächlich auf 2 Punkte herangerückt an den FC Saarbrücken. Das war vor wenigen Wochen noch vollkommen undenkbar. Verrückte dritte Liga, das hat sich heute in Ingolstadt wieder gezeigt. Euch weiterhin viel Spaß, schöne Grüße von der Schanz in die Domstadt. Haut rein.
Ja, danke Küppi erstmal dafür. Womit fangen wir an? Saarbrücken, ne?
Fangen wir an.
Ja, Saarbrücken. Also was ich nicht verstehe, 5 Spiele sieglos, ne? Man hatte ja so eine perfekte Ausgangssituation. Und es ist nur so ein Gefühl, aber irgendwie passt das, glaube ich, nicht zwischen Trainer und Mannschaft. Man merkt es so an den Aussagen, dass Alois Schwarz sagt, ja, die Mannschaft ist nicht befreit, die ganze Unruhe rund um den Verein, das belastet die Mannschaft. Brünker dagegen kommt 5 Minuten später zu uns ins Interview und sagt so, nein, mich persönlich belastet das gar nicht. Ne? Kann sein, dass es den einen oder anderen belastet, aber mich nicht. Und das finde ich schon irgendwie komisch, dass der Trainer da Ausreden sucht für die Spieler. Die Spieler selber sagen, nee, daran liegt es nicht. Also man spricht irgendwie nicht in einer Sprache. Ist nur ein Gefühl, ich möchte jetzt hier gar nichts aufmachen oder so, aber...
Aber ich muss auch ehrlich sagen, was soll das... Das sind für mich totale Alibis. Also du sitzt in der Kabine, du bekommst dein Geld, du spielst bei einem überragenden Verein mit geilen Fans. Da ist dir doch scheißegal, wie die Struktur im Verein ist. Das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass du deshalb einen Fehlpass spielst oder die Chance nicht nutzt. Bin ich ganz klar Team Brünker. Und ich finde etwas besorgniserregend, also das, was du sagst, kann ich nachvollziehen. Aber Alois Schwarz hat ja immer dafür gestanden, das war jetzt kein Hurra-Fußball, aber mit einer guten Struktur, mit einer Spielweise, da wusstest du, du kriegst nie mehr als ein Gegentor. Und wenn du vorne 2 machst, dann hast du das Spiel eigentlich gewonnen. Und das ist ja alles so ein bisschen weg. Also er hat sie letztens in die Relegation geführt, da war das Hinspiel eine Katastrophe, Rückspiel mit Pech gescheitert. Jetzt bist du eigentlich von Anfang an oben dabei, schießt sogar ein paar Tore und jetzt geht das aber in so eine völlig andere Richtung. Das irritiert mich total, weil die Erfolge, die Alois Schwarz hatte, fußten alle auf einer stabilen Defensive und davon ist ja nichts zu sehen gerade.
Genau, das trifft es auf den Punkt. Jetzt haben sie gegen Ingolstadt verloren.
Ja, die Frage beim 1. FC Saarbrücken ist, muss Rüdiger Ziel vielleicht wieder einspringen und übernehmen?
Naja, auf jeden Fall ist am Sonntag ein ganz, ganz heißes Spiel auf dem Tivoli, 19:30. Also, das ist schon krass.
Soll ich die Trainerfrage stellen?
Nein. Was wollte ich damit ja gar nicht bezwecken?
Nein, du hast dieses Thema
ja
gerade aufgemacht.
Nein, das ist ja nur ein Gefühl. Ich bin ja auch weit weg, nur es ist so... Wir haben ja auch mit Kai Brünker vor der Saison gesprochen bei den Media Days. Da war es auch so, ey, was. Also, es war eine harte Vorbereitung einfach auch für sie. Eine andere Vorbereitung als sonst. Und man hat sich wirklich darauf committed, ey, wir wollen defensiv gut stehen. Damit mit einer guten Defensive steigt man auf. Deswegen macht das ja auch alles erstmal Hand und Fuß oder ist sinnig mit Alois Schwarz. Aber du sagst es ja gerade, es funktioniert gerade irgendwie nicht. Und aus dem Nichts verliert man oder gewinnt man dann 5 Spiele nicht. Das ist total ungewöhnlich für Saarbrücken.
Ja, das stimmt.
Ein ähnlicher Druck war auch in Ingolstadt schon drauf. Jetzt haben sie sich befreit, 3-mal in Folge gewonnen. Und im Fokus natürlich Dennis Kaygin, der Traumtore erzielen kann, der einen guten Distanzschuss hat.
Ja, ist ein, also einer der Young Guns der Saison oder ich weiß, wie Shooting Stars, keine Ahnung. Also das ist, der hat 3 Saisontore erzielt, eins schöner als das andere, so ein Traumtorschütze. Es gibt ja so Spieler, die schießen eigentlich nur Traumtore. Für mich ist das irgendwie Hakan Calhanoglu oder Marcelinho früher zum Beispiel. Der hat ja auch nur Traumtore geschossen.
Elmala.
Elmala ist auch, ja genau, ist halt Elmala. Nee, aber
es gibt Spieler, die schießen im Traumtor und es gibt Spieler, die schießen Traumtore.
Ja. Auffällig jedes Tor außerhalb des 16ers erzielt.
Aber ich finde, Ingolstadt ist ein Beispiel. Ich sage es ganz ehrlich, mich verbindet nicht viel mit Ingolstadt. Das ist jetzt kein Verein, der mich abholt, aber ich habe dieses Spiel zum Beispiel am 2. oder 3. Spieltag gesehen in Stuttgart, wo ich gedacht habe, wenn du so viele 1000-prozentige verschießt, dass, ob du so eine Negativentwicklung nochmal aufhalten kannst. Und zwischendurch habe ich echt gedacht, jetzt geht es irgendwann noch um die Trainerin, aber du siehst dann doch, wenn du konstant dabei bleibst, sowas kann sich auch nochmal drehen. Also das ist Hoffnung für alle, die denken, boah, gegen uns hat sich alles verschworen. 3 Siege am Stück und du bist schon wieder in Schlagdistanz. Übrigens mit einer Mannschaft, wo natürlich auch viel finanzielles Entgelt drin ist. Ne?
Sie haben aber reduziert.
Ja, aber
extrem reduziert.
Ja, aber sie haben trotzdem noch einen guten Etat.
Ich sag dir jetzt, was dich mit dem FC Ingolstadt verbindet. Es ist der Name Thomas Kraus. Ehemaliger Experte bei Magenta Sport, mittlerweile richtig heiße Aktie auf dem europäischen Trainermarkt. Er hat nämlich in Wien mit Dennis Kaygin zusammengearbeitet, kennt den Spieler daher und hat uns mal erklärt, was Dennis Kaygin denn für ein Spieler ist. Hier ist Thomas Kraus.
Hi in die Runde. Yannick hatte mich gebeten, in seiner Funktion als Drittliga-Chef den Spieler Dennis Kaygin kurz zu beschreiben. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich durfte ja eine kurze Zeit bei Rapid mit ihm zusammenarbeiten. Total bodenständiger Junge, super feiner Kerl, sehr fleißig, nach den Trainingseinheiten immer mehr gemacht, sich Mauer gestellt, Freistöße geschossen, Torschussübung absolviert. Und ja, ich glaube, es ist kein Zufall, beziehungsweise Passspiel, Spielübersicht, Standards, somit auch der Torabschluss sind brutale Fähigkeiten. Und ja, man hat es jetzt zuletzt gesehen, dass er damit auch ein Klatschspieler ist. Und ihr habt ja auch einen Klatschspieler bei euch in der Runde. Liebe Grüße an Thomas Wagner und natürlich auch an Strassi und Tobi Schäfer. Bis bald, ciao.
Was hast du gesagt? Klatschspieler?
Klatschspieler, das musst du jetzt mal aufklären. Was ist ein Klatschspieler?
Klatsch?
Der den Ball klatschen lässt.
Ach so, ich habe Klatsch verstanden.
Klatsch,
also wenn ich alles war, da hat es vielleicht geklatscht, wenn ich auf dem Platz mit
und
einem
zwar, zusammen... Und zwar kein Beifall.
genau. Er meint wahrscheinlich der den Ball, den du anspielen kannst und kriegst ihn direkt wieder zurück. Also spielerischer Spieler.
Also ich habe mir sagen lassen, Klatschspieler sind Spieler im Basketball, die den Ball fordern für den letzten Wurf.
Ach, Klatsch mit C-L-U-T-C-H.
Kann auch sein.
Ja, okay, Klatsch. Dann sind wir natürlich wieder bei mir. Also ich war natürlich einer, der in der Crunch-Time einfach da
genau.
war. Ne? Ja, ja, klar.
Aber jetzt wissen wir, wem wir diese tollen
starke
Tore
Analyse,
von
Kaygin
zu verdanken haben. Es ist Thomas Kraus. Krausi, liebe Grüße.
Ja.
Wir vermissen ihn und verfolgen immer gespannt seinen Weg und sind auch ein bisschen stolz drauf.
Das ist ja stark.
Auf jeden Fall.
Stark, wie er den beschreibt, ne?
Ja, nochmal, alle 3 Tore außerhalb des 16ers, das ist geil. Und das darf man nicht vergessen, der kam ja aus der Jugend vom FSV Mainz 05, ist da deutscher Meister geworden mit Gruder und mit Viper und hat dann anschließend keinen Profivertrag bekommen bei denen. Und jetzt ist der FC Ingolstadt auf ihn aufmerksam geworden, das heißt, er hat schon hat schon echt Talent, darf man nicht vergessen.
Wir sprechen jetzt über den nächsten Verein in der dritten Liga, über Alemannia Aachen, die sich von Trainer Benedetto Muzzicato getrennt haben. Das war letzte Woche hier in der Folge ja die Breaking News.
Darf ich mal ganz kurz eine Frage stellen?
Unbedingt.
Ich habe mir tatsächlich das Pamphlet nicht richtig durchgelesen. Ich habe heute auch Zeit, ich fühle mich wunderbar. Wie weit sind wir denn jetzt thematisch ungefähr?
Ungefähr.
Was vermisst du denn noch, sagen wir mal so?
Wir sind ungefähr bei der Hälfte.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ich finde es einen Wahnsinn. Immer was da für Themen kommen, es ist irre. Okay.
So. Ja, Yannick ist halt sehr, sehr akribisch. Mhm. Also die Alemannia dann mit dem Sieg in Wiesbaden unter dem Interimstrainer Trends. Jetzt können wir losfeuern.
Jetzt kommt die Trendswende. Die Trendswende.
Der Trends ist your friend. Was haben wir noch gehabt?
Der Trendsetter,
der sich danach aber erstmal bei seinem Cheftrainer, den er davor hatte, bedankt hat.
Aber an der Stelle liegt es mir wirklich am Herzen, den Sieg zu widmen. Benedetto Muzzicato, der hier wochenlang hervorragende Arbeit geleistet hat, alles für die Jungs gegeben hat. Ich widme den Sieg Muzzi, seinem oder unserem Co-Trainer Noah, der auch entlassen wurde. Und vor allem Erdal, der 2,5 Jahre hier so erfolgreich gearbeitet und aufgestiegen ist. Der ja so eine Loyalität zum Verein hatte. Und deswegen, ich bin mir sicher, die freuen sich sehr über den Sieg, genauso wie wir. Und schön, dass wir so einen Abschluss finden konnten heute.
Also ich fand es bemerkenswert, als ich das gehört habe. Also man muss die Daten nochmal wissen. Ne? Der ist 28 Jahre jung, übernimmt dann seine erste Rolle als Cheftrainer an der Seitenlinie, gewinnt da nach einem wirklich geilen Fußballspiel. Man hat schon so seine Handschrift erkannt. Die Mannschaft zieht das Spiel und er stellt sich nachher ins Interview und sagt, ich widme diesem Sieg Muzzi und Co. Also das hat also wirklich Chapeau.
Ja, vor allen Dingen finde ich das schön, wenn man an den Vorgänger erinnert, aber oft ist das ja auch so ein bisschen dann so, ja, aber das ist schon auch noch die Handschrift von dem und dann geht's weiter. Das geht ja richtig ins Detail, auch dass er Erdal Celik hier nochmal die Loyalität und was der aufgebaut hat und so. Weil der hat natürlich mit seinem Django-Gebaren auf dem Transfermarkt, glaube ich, so ein bisschen einen schlechteren Ruf als das, was er wirklich da geleistet hat. Das muss man schon auch sagen. Und wenn das nochmal so gewürdigt wird, finde ich toll.
Ich finde auch, Trends hat, der hat so ein richtig geiles Talent, mit Sprache Leute zu motivieren. Also ich habe mir auch die PK von ihm angehört. Der hat so eine klare Aussprache, der nimmt so eine Power in seinen Wörtern. Ich finde, das hat schon was Kloppsche. Ich will jetzt nicht vergleichen.
Also
aber
Trends Alexander Arnold, oder?
Zum Beispiel, genau. Aber es ist so, das ist so eine Gabe von Trainern. Also der könnte auch bei YouTube irgendwelche Bitcoins verkaufen. Ich würde den was abkaufen, wirklich. Das ist, ich finde, Aachen hat da ein Trainertalent. Der hat ja Vertrag bis 2029. Darf man nicht vergessen, ne? Also den sollte man jetzt nicht verbrennen. Also ich warne davor, den jetzt irgendwie
zu verglasbrennen, oder?
Als, genau, nächster guter Vergleich, dass man den jetzt irgendwie als Cheftrainer installiert.
Wirklich ist ganz stolz, dass er auch mal ein paar Wortwitze reinwerfen kann.
Ich will immer von dir die Anerkennung und werde einfach nur so abgewatscht von dir.
Ich lache innerlich. Also Ilias Trends, 28 Jahre alt, tatsächlich jetzt die Frage, ist er vielleicht nicht nur die Interimslösung, sondern ist er vielleicht die Dauerlösung? Das hat er selber dazu gesagt.
Ja, es hat großen Spaß gemacht, die 3-4 Tage. Und wenn Rashid zu mir sagt, der hat jemanden gefunden, dem er das zutraut, den Verein zu führen, dann vertraue ich ihm in erster Linie. Vertraue ich ihm, gehe wieder ein Glied zurück bin loyal dem Cheftrainer gegenüber, dem Nächsten und vor allem dem Verein.
Ich bleib dabei. Also so ein cleveres Kerlchen. Er hat ja auch noch gesagt, ein großer Trainer hatte ihm einst mal gesagt, oder ein erfahrener Trainer, Siege sind nur gut, wenn man sie auch auskostet nach dem Spiel. Hat den Namen extra nicht in den Mund genommen. Ich wette mit dir, das war Heiner Backhaus. Und der ist natürlich so clever und nennt den Namen nicht in diesem Zusammenhang, weil er ja weiß, der Name Heiner Backhaus ist hier ein bisschen verbrannt in Aachen. Hat ihn aber trotzdem gelobt.
Auf der anderen Seite beim Gegner auch eine Trainerentscheidung. Nils Döring ist entlassen worden. Die 5. Trainerentlassung schon der Saison. Ist das letztendlich jetzt zwangsläufig oder überrascht euch das?
Ich finde, nach dem Abstieg, glaube ich, wollte man sich stabilisieren, weil man kennt ja auch die Negativbeispiele, wenn du fast durchgereicht wirst. Das hat er geschafft, aber was er für meine Begriffe nicht so geschafft hat, also er ist ja, glaube ich, ein sehr loyaler Typ auch dem Verein gegenüber. Wien ist ja eh ein Verein, finde ich, die sind da und die spielen eigentlich auch immer anständigen Fußball. Also das kannst du dir gut angucken, haben aber trotzdem natürlich mit der Umgebung im Rhein-Main-Gebiet eine brutal schwierige Aufgabe, so ein Bild oder so ein Profil zu entwickeln. Und er hat auch nicht unbedingt dazu selbst beigetragen. Er war immer nett, immer freundlich, aber auch keine Aussage, die mir jetzt groß hängen geblieben ist. Und dann sind sie eigentlich in die Saison gut reingekommen, auch mit dem Spektakel gegen die Bayern im Pokal. Aber so richtig, dass du sagst, Wehen, die sind so auf Position 5, 6. Von da haben sie ja dann immer ihre Aufstiege geschafft. Den Eindruck hatte man nicht. Deshalb finde ich es irgendwo nachvollziehbar, obwohl so eine Entlassung dann immer schade ist, weil er ja ein total korrekter Typ ist.
Uwe Stöver hat es ja damit begründet, dass die Entwicklung fehlt. Das ist natürlich ein Argument, das kannst du ja irgendwie immer bei jeder Trainerentlassung irgendwie anwenden. Puh, ja, also ich habe zu wenig Spieler von Wehen Wiesbaden gesehen. Ich möchte jetzt nicht von den Ultras von Wehen Wiesbaden hier einen Kommentar bekommen.
Aber worum steht das denn dann? Moment, ganz kurz. Warum
steht das im Punkt 12, Punkt 8.
Im Themenpapier auf Seite 2 unter Punkt 38. Also verstehe ich nicht so ganz. Okay.
Da steht jetzt als nächstes, dass wir über das Thema Elfmeter sprechen sollten. Denn
ja, das ist ein Thema in Wiesbaden.
Aachen gewinnt unter anderem durch mal wieder einen Elfmeter von Gindorf, der schon den 6. Elfmeter in dieser Saison verwandelt hat. Und da ist Yannick in seiner Recherche aufgefallen, dass es extrem viele Elfmeter gibt in dieser Saison. 46 schon nach 12 Spieltagen. Das ist neuer Rekord.
Ich glaube, am Sonntag sind noch ein paar dazugekommen. Aber was besonders bemerkenswert ist, dass halt so viele verschossen werden
in
der Saison. Und Wiesbaden, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Einen von 6 getroffen. Einen von 6. Was? Kaya hat 3 verschossen.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Man merkt auch, dass die Torhüter immer besser vorbereitet auf solche Sachen sind. Also ich glaube, prozentual sind es 74%, die reingehen. Also jeder, also von 4, 3. Und wenn du solche Bilanzen hast, ne, dass dann auch ein Kaya immer sich wieder den Ball holt, oder wir hatten jetzt das Wochenende in der Bundesliga bei meinem Herzensclub, warum schießt Königsdörfer diesen Elfmeter, der keine gute Bilanz hat? Selbst Messi und Ronaldo hatten früher keine gute Bilanz. Es muss doch der schießen, der echt so eine Art Spezialist dafür ist, der auch gar nicht groß drüber nachdenkt, der seinen Ablauf hat.
Eigentlich kannst du ja gar nicht mehr verschießen in der heutigen Zeit, ne? Weil dem Torwart werden ja so viele Waffen genommen, die müssen auf der Linie bleiben, dürfen nicht mehr rumhampeln, dürfen die Latte nicht mehr berühren, gar nichts mehr. Ne?
Also es gibt ja eigentlich zwei Arten, einen Elfmeter sicher zu verwandeln. Das ist, wenn du kurz neben dem Pfosten anpeilst und mit der gewissen Schärfe, den kann der Torwart bei den Regeln nicht haben. Oder du haust ihn und das Dach da oben hin, weil der Torhüter ja meistens auf irgendeine Seite geht. Dass das nicht immer funktioniert, ist ja auch klar. Aber wenn du dich spezialisierst, muss man ehrlich sagen, ein Profi muss eigentlich die Möglichkeit haben, aus 11 Meter einen Schuss abzugeben, der maximal so eine Spannweite von 2-3% hat. Und dann hat der Torwart eigentlich keine Chance. Ich empfinde das oft so, na gut, den Elfmeter, den macht ja jetzt schon irgendjemand rein. Nee, das ist nicht so. Also selbst die Allergrößten waren nicht unbedingt Elfmeterspezialisten. Und da können sich wirklich, und jetzt mal Lob von mir, danach kriege ich wahrscheinlich wieder Nachrichten.
Und nicht an Harry Kane.
Nein, also. Aber an den Ablauf, wie Harry Kane Elfmeter trainiert, das finde ich dann schon bemerkenswert.
Es gibt ja die Überlegung jetzt zur WM, glaube ich, dass man den Nachschuss abpfeift.
Ja,
ne? Finde
ich
gut. Dass man sagt, der Elfmeter ist eine Aktion, wenn der ausgeführt wird, ist das Spiel unterbrochen und es geht weiter, weil... Mhm.
Es gibt ja viele Nachschüsse, die da drin sind.
Find ich gut.
Ja, und da hast du natürlich als Torwart dann gar keine Chance mehr. Und der Elfmeter an sich ist ja schon eine sehr, sehr hohe Bestrafung für teilweise relativ geringe Vergehen. Mhm. Ne? Das kann man ja auch nochmal neu diskutieren, ob es für viele Dinge innerhalb des Strafraums wirklich Elfmeter geben sollte, weil das nicht im Verhältnis steht, dass du dann halt diesen freien Schuss aus Elfmetern kriegst. Und die Situation vorher war gar nicht so gefährlich. Aber das ist auch das Schöne am Fußball, dass man erstens überhaupt nicht weiß, wie geht das Spiel aus und dass man offenbar auch nicht weiß, verwandelt ein Spieler den Elfmeter oder nicht. Ist er denn Harry Kane schießt tatsächlich? Wobei, der hat auch mal einen verschossen gegen Stritze.
Stritze. Und bei Frankreich gegen England, da waren wir doch zusammen im
Stadion.
Stimmt,
da waren wir im Stadion.
Genau.
Ja, das war das
beim WM-Viertelfinale. Genau.
Aber ich sehe es wie du, ein Profi, der die Möglichkeit hat, jeden Tag das auch zu trainieren, muss doch in der Lage sein, aus 11 Metern einen Schuss platziert unterzubringen. Aber es ist dann eben doch immer noch eine andere Situation im Spiel.
Richtig. Trotzdem halte ich nichts davon, dass Trainer sagen, ich lasse keine Elfmeter im Training üben, weil das kannst du eh nicht simulieren. Das finde ich falsch. Denn dir gibt es doch eine gewisse Sicherheit, wenn du sagst, ich gehe jetzt dahin und egal wie lange das Theater dauert, VAR-Check, die wollen mich verrückt machen, ich lege mir den Ball hin und weiß genau, was ich damit mache. Ich finde, das ist dann schon ein Vorteil. Oder sehe ich das falsch?
Siehst du genau richtig. Das kurze Netz anvisieren, wurde mir mal gesagt.
Genau.
Das kurze Netz.
Genau, das da, wo was...
An der Seite, das kurze
ganz genau.
Netz.
Ja, aber es ist trotzdem immer auch ein Psychospiel. Ich kann auch jeden Torwart verstehen, der irgendwie versucht, den Schützen zu verunsichern.
Natürlich.
Auch wenn die Schützen immer dann so tun, sie würden nicht sehen und gucken nur auf den Ball. Das bringt was, das macht was mit einem.
Dann
und
ist der Ball teilweise weg, dann geht Kimmich, der labert irgendwie dem Schiedsrichter noch was ins Ohr, das dauert alles ein bisschen länger und der Torhüter hat ja die psychologische Ausgangsposition, keiner erwartet irgendwas von ihm.
Also ich hätte auch gestern gerne mal einen Essener Spieler gesehen, der dann vor der MSV-Kurve einen Elfmeter schießen muss in der 90. Das ist schon eine besondere Drucksituation.
Definitiv, die wollen wir auch nicht kleinreden.
Apropos Drucksituation. Die gibt's jetzt auch für uns.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Ja, die Frage der Woche ist eine Frage rund um den Fußball, rund um die dritte Liga im besten Falle. Ihr könnt uns gerne eine Frage inklusive Antwort schicken und zwar auf unser 4:3 Handy. Per Sprachnachricht geht das Ganze. Die Nummer, die steht nochmal wo?
In den Shownotes.
Und da ist auch die Frage der Woche für heute eingetrudelt.
Hier die Frage der Woche. Erst einmal vielen Dank für euren Podcast, der immer sehr lustig ist, obwohl ich lieber etwas weniger Streuselkuchen hätte, dafür lieber etwas mehr Vereine und nicht immer dieselben. Hier also nun meine Frage. Welcher aktuelle Cheftrainer der dritten Liga hat als Spieler noch unter Jens Hertel trainiert, der damals Co-Trainer war?
Oh ja, das ist präzise Frage. Ja, dann müssen wir mal die Trainer durchgehen, oder?
Ja, genau.
Erstmal Kritik, okay, gut. Aber nehmen wir an, natürlich.
So, ja, heute kein Streuselkuchen.
Nein, heute kein Streuselkuchen, heute Stroopwafels hier.
Yannick sagt uns jetzt, wo Jens Hertel Co-Trainer war.
Co-Trainer? Wo war der Co-Trainer? Bei RB Leipzig?
Bin gerade auch überlegen. Also der war auf jeden Fall, weil wir haben das damals gesehen, dass der... Cheftrainer war der nur bei Ostklubs? Warte mal,
macht das nicht andersrum mehr Sinn, wenn wir die Trainer durchgehen und dann vom Alter auch einschätzen können, ob das passt, dass Hertel schon
also
ein Traineralter hat?
Also nochmal zum Verständnis. Wir suchen einen aktuellen Drittligatrainer, der Spieler war unter Jens Hertel, als Jens Hertel Co-Trainer war.
Genau. Das heißt, er muss ja mindestens mal auch 10 Jahre jünger sein als Hertel. Also mindestens jetzt mal. Oder?
Mehr das würde ich schon auch sagen, ja.
Direkt irgendwie so bei Kleine Heißmann oder sowas. Wo war denn Hertel Co-Trainer?
Also der war in Leipzig, aber in Leipzig war der Jugendtrainer.
Also wollen wir die Vereine durchgehen?
Weißt du, wo der...
Hertel hat doch mit, der hat doch Hoffenheim rausgeschmissen im Pokal damals, mit, als sie 4-0 verloren haben, mit Wiese und sowas. Da war der Trainer bei...
Nee.
Das war Hertel.
Nee, das war Viktoria Berlin und das war aber nicht Hertel.
Noch, das war doch BAK Berlin oder so.
Oder Berliner AK.
Ja, genau.
Aber der hat
da war Hertel Trainer.
Aber der hat doch in Babelsberg auch mal trainiert.
Hertel?
Ja, und das war sein Beginn des Ganzen, glaube ich. Und da war der Co-Trainer, bin ich mir fast sicher.
Also Wollitz war es nicht.
Lass uns mal genau von oben nach unten runtergehen.
Didi Hirsch war es auch nicht.
Nein.
Strobel war es auch nicht.
Nein.
Timo Schulz?
Nein. Timo Schulz, nein.
Uwe Koschin hat auch nicht.
Nein.
Lück Holz auch nicht. Alois Schwarz auch nicht. Wen haben wir? Sabrina Wittmann?
Nein.
Marian Wilhelm?
Nein. Ich bin bei Kleine Heißmann irgendwie, aber machen wir weiter.
Hat Marian Wilhelm eigentlich mal, war der mal Profi?
Nee, ich
glaube, der hat früh wegen Verletzung, glaube ich, aufhören müssen, ne? Oder? Aber okay.
Wen haben wir denn noch hier? Daniel Brinkmann.
Nein.
Nils Döring ist, also wenn
Nils
wir jetzt.
Nils Döring?
Ja, die Frage kam wahrscheinlich, als Nils Döring noch im Amt war.
Nils Döring würde ich mal so, okay, weiter.
Kocinski?
Nein.
Wen nehmen wir jetzt bei Aachen als Trainer?
Ja, Muzzicato.
Muzzicato.
Ah, da kommen wir zu Muzzicato. Hat der in Babelsberg gespielt? Nee, der hat Muzzicato hat in Berlin gespielt.
Aber
bei Union.
Okay.
War der Co-Trainer? Nein.
Nee. Ich glaube, dass der nur in der war Jugendtrainer in Leipzig und ich meine, dass seine erste Station, habe ich mal nachgeguckt, damals Babelsberg war und da war er Chef, aber auch Co-Trainer.
Ja gut, dann rechnen wir uns an Babelsberg. Wer war in Babelsberg? Kleiner Heißmann war, glaube ich, nicht in Babelsberg.
Tobi, kannst du nochmal weiter die Vereine durchgehen?
Wir hätten noch...
Also wir haben jetzt Döring in der Verlosung.
Viktor Kleinhens.
Boah, das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht.
Ferchichi.
Weiß ich auch nicht. Nee, der hat.
Das ist eine fiese Frage, ey.
Aber du hast eben jetzt irgendwo aufgehört.
Glasbrenner?
Nee. Geh mal von unten weiter. Wer ist denn Drittletzter in der Liga?
Jens Hertel.
Achso, okay. So, wer ist Fünftletzter?
Das ist Aachen.
Ja, haben wir schon. Wer waren da noch?
Wir haben dann Wimmer noch von Regensburg.
Wimmer, nein.
Kautzinski hatten wir, wen haben wir denn noch? Achso, hier müssen wir noch VfB, Nico Willig vom VfB. Nee.
Also es müsste sein Döring, Klein Hansmann oder, wen hast du noch genannt? Muzzicato?
Ich kann es überhaupt nicht sagen, ich weiß nicht, was sie alle früher gemacht haben.
Hat Kleiner Hansmann, hat der in...
Der hat in Offenbach gespielt, der hat aber auch in Halle gespielt. Kann auch sein, dass er dann irgendwie einmal nach Babelsberg abgebogen ist. Ich wäre bei Kleiner Heißmann. Mir wurde gesagt, der hört übrigens den Podcast.
Hoppala. Ja, hoffe ich doch.
Nehmen wir ihn deswegen.
Ja, also pass auf. Wir legen uns auf Kleiner Heißmann weg, wechseln aber Döring eventuell noch ein, ja?
Okay.
Das wäre dann ein Unentschieden.
Und wir sagen, es war in Babelsberg?
Ich.
Ja, wie gesagt, gut, Babelsberg müssen wir uns ja schon festlegen.
Gut.
Okay, ja, versuchen wir es mal. Ja. Also, weißt du was anderes? Also ich meine, er war...
Ja, ich wäre ja bei Berliner AK, aber da war er Cheftrainer, deswegen ist es... Ja. Komm, wir nehmen Babelsberg und Kleiner Heißmann.
Hier ist die Antwort.
Hier kommt die Antwort, die ihr bestimmt gewusst habt. Es war der Trainer, der, soweit ich weiß, immer noch der Einzige in Deutschland ist, der die A-Plus und die Pro-Lizenz hat. Marian Wilhelm von Viktoria Köln. Es war im Jahr 2007, 2008 beim SV Babelsberg. Na dann, tschüss.
Ach, krass. Ja gut, haben wir ja richtig beantwortet. Babelsberg war ja richtig.
Okay, wir haben ja genannt irgendwann. Gibt es,
ne, Babelsberg ist ja richtig, wirklich. Aber ja. Philipp, das hätte ich nicht gedacht.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber stimmt, der kommt aus Berlin, das hatte ich mir noch gemerkt. Aber dass der in Babelsberg gespielt hat, ja.
Also ich finde es eine tolle Frage, aber ich bin irritiert. Ist das irgendein Aufnahmeprogramm oder so? Das hat sich so wie so eine Telefonansage angehört, oder? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, ja.
Babelsberg 2 hat er gespielt.
Ja.
Babelsberg 2?
Ja.
Hat der einen Einsatz bei Babelsberg 1? Das wäre jetzt die Frage. Ja.
5 Einsätze Babelsberg 2. Mehr steht ja in den Akten nicht.
Schwammig.
Da müssen wir vor Sportgericht.
Graubereich.
Graubereich.
Moment. Ja.
Aber trotzdem, tolle Frage. Vielen Dank
Gute
dafür.
Frage.
Tolle Frage, ja.
Ja. Danke für die Kritik auch. Wir nehmen uns das zu Herzen. Ja.
Das ist sowieso einmal gesagt, dass es kommt alles an, die Kritik, die ihr stellt. Es kommt häufig die Kritik, dass wir zu wenig Vereine besprechen.
Das war wahrscheinlich ein Fan von Viktoria Köln.
Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall, wir versuchen natürlich.
Oder heißt das Fanin? Ich weiß das manchmal gar nicht.
Nein, ich. Der merkt gar nicht, dass ich versuche, was zu sagen. Ne?
Entschuldigung.
Nein, alles gut, Becky. Erstmal du.
Genau. Alles, was ihr loswerden wollt, bitte auf unser 4:3 Handy. Die Nummer, die steht
wo?
In den Shownotes.
Jetzt gucken wir mal nach vorne, denn es steht eine DFB-Pokalwoche ins Haus. Und da haben wir noch einen Drittligisten am Start. Energie Cottbus am Dienstagabend gegen RB Leipzig. Das ist ein richtig tolles Duell, vor allem bei der Form der Cottbusser. Und da haben wir uns gedacht, wir brauchen mal ein paar Insider-Informationen von einem echten Kenner. Und haben Nils Petersen gebeten, uns doch mal einen kleinen Ausblick zu geben auf dieses Spiel.
Super Typ übrigens.
Nils Petersen, natürlich auch alter Cottbusser, der, glaube ich, der einzige Spieler ist, der von Cottbus zu den Bayern gewechselt ist. Oder gab es noch einen?
Nee, so habe ich es gelesen.
Und der natürlich auch noch seine Kontakte dorthin hat. Und das hat er uns geliefert zur Pokalpartie von Energie gegen RB Leipzig.
Liebe Grüße in diese elitäre Runde nach Köln. Dienstagabend, Pokalfahrt in Cottbus. Also glaub mir, ich habe es selbst erlebt auf Cottbuser Seite. Ist richtig, richtig geil. Und ich stand schon als Gegner in Cottbus auf dem Platz. Und das ist wirklich richtig fies. Das hat nicht nur was mit der sportlichen Qualität von Energie Cottbus zu tun, die jetzt 5-mal in Folge gewonnen haben. Du bist dann einfach in so einem Flow. Ich habe schon Auslosungen an Pele Wollitz Seite vor vielen Jahren erlebt. Der hat dann auch so eine positive Arroganz zu sagen, pff, wir können hier jeden schlagen. Und das verkörpert er und das vermittelt er auch an seine Mannschaft, die ja sportlich natürlich unterlegen ist, gerade gegen RB Leipzig. Aber wenn da Dienstagabend Anpfiff ist, dann brennt die Hütte, dann brennt es auf dem Platz, aber es brennt auch auf der Ersatzbank. Und das kann oft den Ausschlag auch in die Cottbuser Richtung geben. Das habe ich oftmals erlebt. Da ist dann einfach so pure Energie von außen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, 5 Siege in Folge. Da kommt eine sehr, sehr selbstbewusste Mannschaft, die nichts zu verlieren hat, für die jeder Rückpass gefeiert wird, jeder Ball auf die Tribüne, jede Grätsche. Also ich bin sehr gespannt. Und mein Tipp ist Leipzig. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher.
Geile Analyse, super.
Ja, blöderweise ist Leipzig auch richtig gut in Form aktuell.
Leider ja.
Wobei ich habe sie im Spiel gegen den HSV gesehen, vor 2 Wochen, also in der letzten Woche. Da musste der HSV mindestens einen Punkt holen. Also Leipzig hat hohe individuelle Qualität, aber dieses 6-0 darf man jetzt vielleicht auch nicht überbewerten, wobei sie insgesamt eine sehr stabile Saison spielen. Und das ist ja wichtig in so einem Pokalspiel, dass du auch eine gewisse Stabilität hast. Da ist natürlich, da kommt ja noch dazu. Im ganzen Fußball-Osten ist ja, gut, viele fahren dann ab und zu auch mal nach Leipzig, um Bundesliga da zu gucken. Aber RB ist ja dann schon ein rotes Tuch für viele auch. Und das Stadion der Freundschaft wird es für mich immer bleiben. Dass das so eine richtige emotionale Hölle werden kann, das ist auch klar. Ich glaube, gegen viele andere Bundesligisten, ja, bei Leipzig tue ich mich gerade ein bisschen schwer, da an so eine echte Chance zu glauben, obwohl ich mich total freuen würde für Cottbus.
Ich habe es letzte Folge schon als Klassenkampf beschrieben. Ich glaube, das wird es auch. unabhängig von Leipzig. Also ich finde, Cottbus hat es so verdient, diese Aufmerksamkeit zu bekommen unter dieser Woche jetzt, dieses Spiel zu bekommen als einziger Drittligist, da noch irgendwie die Chance zu haben, den ganz, ganz großen Gegner zu schlagen. Die Mannschaft ist so im Flow, es macht so Spaß, den zuzuschauen. Cigerci, Engelhardt mit seiner Serie, jetzt 6-mal in Folge getroffen. Wollitz, das ist auch so ein Charakter in dieser Liga, dass wir das noch erleben dürfen, dass der so eine Mannschaft coacht, und ich habe so Bock auf dieses Spiel. Ich weiß nicht, Dienstag oder Mittwoch?
Dienstag.
Also was das Stadion da angezündet wird, ich habe so Lust drauf, und mich freut es einfach für die Fans vor Ort, dass die nochmal, man hat das ja nicht häufig als Traditionsverein, der mittlerweile in der dritten Liga spielt, dass man so ein großes Spiel hat. Die Leute werden sich daran erinnern, die werden das aufsaugen, auch wenn es nach 20 Minuten 0-1 steht. Egal, man hat dieses Erlebnis im Pokal, und das freut mich einfach für die Leute da vor Ort.
Und sie können sich ja dann doch vielleicht Bielefeld nochmal so ein bisschen als Vorbild nehmen aus der vergangenen Saison, dass beides möglich ist, dass sowohl der Aufstieg möglich ist, als auch doch eine tolle Pokalreise. Sie sind der einzige Drittligist, sonst haben wir keinen mehr. Das,
ja.
Das heißt, sie müssen.
Ich finde, Pele wirkt auch auf seinen Pressekonferenzen so ein Stück weiser fast, ne?
Ja, man merkt.
Also ich habe das Gefühl, dass dieses, wir haben ihn ja auch dafür kritisiert.
Das Erlebnis von Kraus, Jahr. Das Krausgeld.
Genau. Ich habe so das Gefühl, er hat sich aber trotzdem auch reflektiert, und früher hat er ja, wenn er über so Themen, er hat diese Woche über die Chancenlosigkeit der deutschen Nationalmannschaft, der deutschen Vereinsmannschaften in der Champions League gesprochen, und das war wirklich reflektiert, das war gut auf eine Art, wo ich gern zugehört habe. Er hat sich ja teilweise, wenn er so erregt war, fast ein bisschen überschlagen, wofür wir ihn ja auch geliebt haben, und dann vielleicht auch mal Grenze überzogen, aber der weise und dennoch noch klare Pele gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Die nötige Portion Gelassenheit, die vielleicht das fehlende Puzzleteilchen war in der Cottbusser Saison. Danach spielen sie gegen die Münchner Löwen, damit sind wir beim Ausblick auf das Drittliga-Wochenende.
Darf ich noch eine Frage stellen? In welchem Stadion spielt eigentlich der SV Babelsberg?
Kalibri, da waren wir doch hier.
Ja,
beim Pokalfinale.
Stadion, klar. Wo du Fotoverbot hattest von den...
Ja, wo wir in die Bremer Kurve geraten sind. Oder war das?
Ja, das kann man ja mal erzählen, oder?
Wir hatten am Tag vorm DFB-Pokalfinale.
Genau. U19-Pokalfinale, KSC gegen Werder Bremen. Wir haben uns natürlich blindlings Karten für den Werder-Block geholt.
Das haben wir doch in unserer DFB-Pokalfinalfolge epischer erzählt. Das Erlebnis des eigentlich Pokalfinals.
Ja. Und dann hat Thomas Wagner als bekennender HSV-Fan gefühlt gesagt, na, hier besser nicht.
Also ich wurde da schon ein bisschen böse angeguckt, aber okay. Und du wolltest ein schönes Foto von der Choreo machen.
Ja, ich wollte die wunderbare Choreo der Werder-Fans. So, richtig, ne?
Keine
schön.
Keine Handys im Block.
Ja, wurde mir sofort das Handy quasi wegkomplimentiert. Ja,
wir sind aber dann Anfänger einfach.
Und dann sind wir woanders hingegangen. Ja. Und haben es als neutraler Beobachter gesehen.
War trotzdem
schön. Und haben uns für Flotti natürlich gefreut, Daniel, genau. Flottmann, der als Werder-Coach da den Titel geholt hat. Aber lang ist's her, wir wollen wieder in die Zukunft blicken auf das nächste Drittliga-Wochenende. Ich habe es gerade gesagt, Cottbus dann gegen die Münchner Löwen, eines von vielen interessanten Duellen. Was haben wir noch? Osnabrück gegen Duisburg, wow.
Genau, auch am Samstag. Nils Petersen übrigens in der Konferenz zu Gast bei uns, also da kann man sich drauf freuen. Freitag beginnt das Wochenende mit Viktoria Köln gegen Ingolstadt, aber für mich das Highlight dieses ganzen Wochenendes, Sonntagabend, Alemannia Aachen gegen den ersten FC Saarbrücken.
Weil ich es moderiere, oder was?
Das nicht, nein. mit dem Trendsetter. Ich glaube, er macht nur ein Spiel.
Ich finde diesen 19:30-Termin, ich glaube, wenn ich zu Hause sitzen würde, finde ich ihn ganz gut. Ich finde es immer schade, weil ich mache abends gern mit meinen Töchtern zum Tatort blauen Salon, Papa Mixed GTs. Und das geht halt im Moment nicht, weil ich so oft 19:30 am Sonntag arbeite.
Ja, es kommt immer auf das Spiel an. Und ob du noch ein Bundesligaspiel als Konkurrenz hast, so wie gestern, war es natürlich super.
Wo parkst du eigentlich in Aachen, wenn du schnell weg musst? TV-Compound ist ja eine Katastrophe.
Ja, da dauert es lang. Ich weiß. Du packst mal ein bisschen außerhalb und läufst dann rein?
Ja, ich hinter den, wo die ganzen Möbelhäuser sind und sowas, da in den Seitenstraßen.
Habe ich noch nicht ausprobiert.
10 Minuten Fußmarsch, aber du bist schnell dann auf der Krefelder Straße und schnell weg. Janik Bakic hat dieses Problem nicht, ne?
Nee, der fährt ja immer nur mit bei irgendjemandem.
Ich will das Problem gar nicht haben. Ich will gar nicht schnell weg. Ich will noch ein Streuselbrötchen essen.
Genau, er will dann, weißt du, wenn du gestern auch kommst du nach diesem Spiel rein, es dampft alles noch nach Adrenalin und so, und dann sitzt er dann da so in diesem ganzen Chaos, sitzt er in seinem Ü-Wagen, Janik Bakic. Das ist einfach, das ist so ein Moment der Stille, des Innehaltens nochmal.
So ein Arschloch.
Wie der mit mir redet. Also
hör mal auf,
mich
so anzuschreien hier.
Wahnsinn.
Da bringst du ja jetzt so eine Schärfe
mit
rein.
Mit dir mache ich nochmal eine Sendung, ey.
Boah.
Okay.
Also ist jetzt Aachen doch nicht mal dein Highlight-Spiel. Am Wochenende.
Ja, doch, schaue ich mir an von zu Hause.
Auch wenn Veggie das moderiert?
Blauer Salon, mache ich mit seinen Töchtern.
Ja, und am Tag drauf treffen wir uns dann wieder hier. Ich hoffe, bis dann habt ihr euch vertragen. Dann ist Strassi auch wieder mit dabei. Und dann blicken wir zurück auf das nächste Drittliga-Wochenende. Für heute, glaube ich, soll es das mal gewesen sein. Vielen Dank für euren Input.
Schöne Woche euch.
Ja. Danke, Tobi. Hat Spaß gemacht. Ja.
HDGDL.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? United.